Sehr verehrte Damen und Herren, Boys and Girls and everyone in between. Ihr hört wieder den Kulturpodcast Nummer 1 und Daniel hört man auf der anderen Seite guckt, als wenn er sich gerade noch einen durch den Po gepiffen hat.
Liegt
wahrscheinlich daran, dass du ein langes Wochenende hinter dir hattest.
Genau.
Du hast richtig Bock, ich sehe es gerade schon.
Nee, ich hab Bock, ich bin nur müde.
Wo du angesagt bist, da Hip-Hop, Produktions- und Tourmanagement.
Sie geht durch die Decke und sie wird noch mehr durch die Decke gehen. Lass erstmal das neue Video Fick dein Insta rauskommen, Alter. Dann ist hier Holland in Not ist da. Das wird super.
Wir sprechen natürlich von Daniels
Lieblingsrapperin Juju.
Ah, und da war er wieder unterwegs. In der Schweiz war er unterwegs.
Ey Leute, geht, wenn ihr eine Band habt, lasst euch bitte in der Schweiz auf Festivals buchen. Bitte, macht das einfach. Dort gibt es nicht. Da gibt es nur, entweder es wird 100% erfüllt oder es gibt so ein 50-50-Ding und man versucht eine Lösung zu finden, wo beide mit cool sind. Aber eigentlich gibt's. Das ist super.
Also wenn ihr einen Alpaka haben wollt, was auf der Bühne steht und dem ihr halt irgendwie ein Iro...
Ey, St. Gallen hätte das gemacht, auf jeden Fall.
Wir möchten gerne einen Alpaka auf der Bühne stehen haben und wir möchten dem gerne ein Iro rasieren.
Ey, hundertprozentig hätte irgendein Bauer in der Umgebung auf dem St. Gallen Festival eine Alpaka-Fahne gehabt und da wäre noch irgendwie ein Alpaka gewesen, was geschoren werden müsste. Dann hätte man das auf die Bühne gestellt und dann hätte man das scheren können. Also natürlich nicht wir, sondern halt dann der Scher-Mensch, der das auch sonst macht. Hundertprozentig.
Du sprichst von der Schweizer Gastfreundschaft.
Ja, die ist super, wirklich. Die waren alle total nett und zuvor kommt und liebevoll und dieser Akzent macht mich ja sowieso jedes Mal fertig, wenn ich ihn höre. Ne? Dann geht mir das Herz ja auf, muss ich ja ganz ehrlich sagen, finde ich ja super.
Beim Schweizer Akzent geht dir das Herz auf?
Finde ich schön, mag ich.
Und du hast ein wunderbares Wochenende gehabt und warst da und hast Menschen das Leben gerettet.
Genau.
Bevor sie in die Crowd gefallen sind. Kannst du darüber sprechen? Oder?
Nee, kann ich nicht.
Wieso, du kannst nicht darüber sprechen? Mm-mm. Darfst du nicht?
Darf ich nicht. Ist eine super Geschichte, ich weiß, aber darf ich nicht.
Ah, ich dachte, das musst du doch sagen, dass du nicht darüber sprechen darfst.
Ja, wir haben es ja nur angeteasert. Und Freitag, wir waren Samstag in St. Gallen, Freitag waren wir auf dem Summer Jam und ich weiß ganz genau, warum. Also ich bin ja nicht der Kiff-Typ, ne? Wissen wir ja alle, habe ich ja jahrelang gemacht, also mit 16, 17. Dieses Festival besteht einfach zu 95% aus Leuten, die sich halt den ganzen Tag einfach die Birne wegkiffen so und stehen halt bei diesen Reggae-Bands auch nur vor der Bühne und bewegen eigentlich nur, wenn es hochkommt, ihren Oberkörper irgendwie so ein bisschen nach links und rechts und dann vielleicht nochmal die Hände so ein bisschen. Aber mehr geht halt auch nicht, dass die überhaupt von einer Bühne zur nächsten kommen und wie langsam die sind. Das ist wie so eine Zombie-Herde gewesen. Das war wirklich wie so Walking Dead. Das war so geil. Wenn fertig war, zog diese Herde so ganz langsam zur großen Bühne rüber und wieder zurück zu der nächsten Bühne.
Ja, bei mir sieht es auf jeden Fall Folgendes aus. Die Fahrraddiebstahl-Geschichte geht halt weiter. Oh. Ich habe ja schon letzte Woche erzählt, dass mein Fahrrad geklaut worden ist. Und flux am nächsten Tag nach unserem Podcast hat eine Freundin von mir zwischen Wartenau und Lübecker Straße einen Menschen gesehen im grauen Jumpsuit, der auf meinem Fahrrad gefahren ist. Ich habe mich halt gefragt, wie kann sie es eigentlich schaffen, davon ein Foto zu machen und mich dann zu fragen, ob das mein Fahrrad ist und nicht in der Zeit halt einfach dahin zu gehen und ihm zu sagen,
weil sie es ja nicht wusste.
Ich weiß. Oder halt die Polizei zu holen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass dieser Mensch zwischen Wartenau und Lübecker Straße hin und her pendelt und mit meinem Bike unterwegs ist. Unfassbar. Ich habe zweimal OKF gemacht.
Du hast was gemacht?
OKF, kennst du es nicht?
Nein.
Aus dem Dorf?
Nein.
Ortskontrollfahrt.
Achso, okay, nein, kenn ich nicht.
Hat man das früher nicht gemacht bei euch? Rein ins Auto, Rammsteinplatte reingeworfen und dann mit einem ausgestreckten Ellenbogen Fenster offen und durch die Gegend gefahren?
Dann haben wir das Cruisen genannt, Alter. Wir waren schon ein bisschen weiter damals.
Okay.
Apropos
Cruisen. Wir haben heute wieder einen wundervollen Gast am Start. Und dieser wundervolle Gast gehört zu den Menschen, die ich angelabert habe, auf unserer Gala von vor zwei Wochen, als wir beim Krach und Getöse Festival eingeladen worden sind von den lieben Leuten von Rock City und habe gesagt, ach, dich finde ich interessant, komm doch mal zum Podcast vorbei. So wie halt auch letzte Woche mit der jungen Dame Tanja Noack.
Tanja, genau.
Wir haben sogar einen Preisträger.
So.
Und wir sind total glücklich, dass wir einen Preisträger haben, weil wir es den PreisträgerInnen total gegönnt haben, dass sie diesen Preis gewonnen haben. Und zwar haben wir, Fritz Florian Axel Krömer am Start von der Band Rauchen. Fritz Florian Axel Krömer. Und wir haben beide
Krömer oder Kröger?
B. Mit B wie Bertha Kröber.
Kröber.
Aber du hast gut angefangen mit Fuck. Die Initialen. FFAK. Alter, das war auf jeden Fall die Gedächtnisbrücke.
Alter, Fuck ist da.
Fuck ist da.
Endliches Fuck ist da.
Moin.
Hallo,
schön,
moin.
Schön, dass ich hier sein darf.
Total gerne, weil du hast uns oder ihr habt uns damit beeindruckt, dass ihr gesagt habt, während alle anderen gefragt wurden, was macht ihr mit diesem riesengroßen Preisgeld von 1200 Euro? Und die haben ja, ich muss mir ein neues Effektgerät kaufen oder ich leg
vollkommen
das mal
zu Recht. Man kann nie genug Effektgeräte haben.
Oder ein neues Video habt ihr gesagt, wir möchten das gerne spenden.
Ja, wir spenden Teil unseres Preisgeldes.
Das finde ich voll schön.
An das vierte Frauenhaus e.V.
Wie seid ihr auf das vierte Frauenhaus gekommen?
Ich sag jetzt einfach mal, um nicht ins Detail zu gehen, über Connections und Menschen, die wir kennen und weil uns das am Herzen liegt, weil wir der Meinung sind, dass das eine gute Sache ist und solche Institutionen können nie genug Geld haben, weil die haben chronisch zu wenig Geld. Das wisst ihr, das wissen wir, das wissen, glaube ich, alle. Deswegen geht ein Teil unseres Preisgeldes einfach dahin und wird irgendwie geil verwendet. Gehe ich fest von aus.
Mit Sicherheit.
Auf jeden Fall. Als ihr das angekündigt habt, war auf jeden Fall ein Daniel Hüttmann neben mir, der dann so, geil! Geil! Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut.
Das war aber meine, das ist kein Fußball.
Nee, aber das waren so meine einzigen zwei Regungen an den Abend. A, wo ihr auf die Bühne gekommen seid, fand ich es halt total geil und hab halt sehr laut applaudiert. Dreimal. Dann, wo ihr direkt gesagt habt, ach ja, im Übrigen, wir sind nicht nur vier Typen, wir haben halt auch eine unglaublich gute Sängerin am Start. Da habe ich auch nochmal geklatscht. Und dann nochmal bei dem Frauenhaus. Stimmt, ich habe dreimal geklatscht. Dolle.
Den ganzen Abend über einfach nur dreimal geklatscht. So eins, zwei, drei, that's it. So.
Ja, der Daniel.
Danke Rock City für die Einladung. Ich habe dreimal geklatscht.
Und währenddessen habe ich halt die ganze Zeit mein Insta gefüllt. Und hast du ja halt so einen Daniel Hüttmann. Der ist ja, das liebe ich ja halt auch an dir. Und ich hasse es halt auch ein bisschen, weil ich kann mich in solchen Situationen halt zurücknehmen und so tun, als wenn ich Interesse an so einer Veranstaltung hatte.
Ja, das kann ich halt
auch. Und das kannst du halt nicht. Und die ganze Zeit. Ich habe sogar zu dir gesagt, ey, kannst du mir bitte mal deinen Bildschirm ein bisschen runterziehen, ja, von der Helligkeit? Das ist mir ein bisschen zu peinlich. Da saß hier NDR2 neben mir und habe gedacht, auch Mann, erinnert die sich nochmal an die Show, die wir miteinander hatten? Hoffentlich nicht. Da hinten ist Daniel Hüttmann und beleuchtet halt die komplette Bank. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber geil, zu Recht. Und ich finde es auch krass, weil ich vor einem Jahr oder zwei Jahren halt gedacht habe, das Roxy-Ding ist cool, das Krachengetöse-Ding ist cool, aber die PreisträgerInnen, die halt dort halt auch die Preise gewinnen, gehören, wie soll ich sagen, es ist schon oft sehr weichspülig, will ich nicht sagen, aber man hat niemals das Gefühl, dass man auch eine Band der härteren Gangart mal was wie mal einen Blumentopf gewinnt.
Ja, ich dachte, also ja, ich schließe mich deiner Aussage an. Ich hätte nie gedacht, dass irgendeine Band, die vielleicht keine zukunftsorientierte Musik macht oder profitorientierte Musik macht, da irgendwie mal einen Blumenpott gewinnt, weil so wie ich den Preis bis jetzt wahrgenommen habe, waren das immer irgendwelche Bands, die da mit dem großen Traum irgendwann mal berühmt zu werden ankommen. Oder KünstlerInnen, bei denen das Jurygremium das sieht, dass die irgendwann mal, also vielleicht auch irgendwann mal so chartmäßig unterwegs sein könnten oder weiß ich nicht was. Geschweige denn, dass da irgendwie mal Gitarrenmusik für mich nennenswert merklich passiert ist. Und das einzige Mal, wo ich das so richtig mitbekommen habe, die einzigen drei, eine selbe Ausgabe, zwei GewinnerInnen, waren 19, Summer and the Giantess. Mhm. Wahnsinnig geile Band und auch LGs an dieser Stelle an Sabi, die jetzt bei uns aushilfsmäßig live noch mitspielt und irgendwie all das spielt, was wir nicht spielen können. Ja, sorry, die spielt das einfach krass an die Wand. Keiner kann Stöcke halten oder eine Gitarre richtig rum und Sabi ist so, ja, ich mache halt irgendwie Synthi und ich mache hier so ein bisschen Gitarre und spiele auch mal Bass und pff, keine Ahnung, man niemand alles. Sabi ist krass. Ja, genau, ihre Band Summer and the Giantess haben 2019 gewonnen. So, das war das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass da überhaupt irgendwie Gitarrenmusik so richtig passiert in diesem Preis und nicht einfach nur Pop und Trap und was auch immer. Und dann 2020 waren das einmal M. Bird und Monaco, die ja auch, also M. Bird auf jeden Fall so die klassische Gitarrenmusik, Daddy Rock in geil. Und Monaco, die mit ihren Gitarrensachen machen, die ich nicht mit Synthesizern machen kann. Also auch übelst nice einfach und wahnsinnig geiles Songwriting, unglaublich nette Leute. Das waren so die einzigen Male, wo ich halt mitbekommen habe, überhaupt, da passieren Gitarrensachen und nicht einfach nur irgendwelche 808-Beats oder was auch immer.
Apropos, wir haben noch gar nicht gesagt, wie deine Band heißt, also eure Band.
Doch klar, ich hab gesagt, Rauchen.
Haben wir gesagt?
Ja, fuck.
Hab ich nicht
mitgekriegt. Fuck Rauchen.
Fuck Rauchen, hast du gesagt?
Fuck Rauchen.
Fuck Rauchen.
Fuck von Rauchen.
Erklär doch mal in einem oder in kurzen Sätzen, was macht ihr für Musik? Dumme Frage, ich weiß, aber es sitzen ganz viele Leute davor. Ich würde einfach sagen, Hardcore auf die Fresse.
Das wäre jetzt mein Ding. Ja, also, ja, bestimmt.
Sehr viel Geschrei.
Ich hätte die Frage anders gestellt. Ich hätte gesagt, warum ist Rauchen nicht chartorientiert?
Oh, auch sehr gut.
Weil wir da keinen Wert drauf legen. Ich glaube, das ist, also, keiner schreibt Songs, um sich zu denken, wow, das könnte jetzt krass funktionieren. Das ist jetzt quasi der Bohlen-like-Hit, der hier auf jeden Fall reintrümmert, sondern nee, das sind halt einfach irgendwie Songs, auf die wir Bock haben. Und die schreiben wir dann halt so und dann sind die halt, keine Ahnung, zumindest so okay, dass wir die nicht scheiße finden, auf eine Platte packen. Und was der Rest damit macht, ist ziemlich lax.
Wo findet ihr eure Nische? Also wo findet ihr die wo findet ihr die Leute, die dann auch sagen, ja, da bezahle ich mal gerne 15 Euro für ein Konzert.
Ich habe keine Ahnung, wo diese Menschen herkommen. Ich mag sie alle unglaublich gerne, weil jeder einzelne Mensch steht auf unserem Konzert und findet das vielleicht auch gar nicht so kacke. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Also Grüße gehen raus an alle Menschen, die sagen, hey, rauchen tue ich mir wirklich mal an, obwohl ich an einem Freitagabend echt was Besseres machen könnte. Das ist, keine Ahnung, wo die Menschen herkommen. Das ist irgendwie wir kommen alle ursprünglich, also mal nicht nur eine dumme Antwort zu geben, wir kommen alle ursprünglich irgendwie aus dieser ganzen Punk- und Hardcore-Ecke und auch aus dem DIY-Kontext und haben uns da irgendwie auch übergefunden. Und das war so der gemeinsame Nenner von allen, als wir angefangen haben, Musik zu machen. Und irgendwie hat sich das so über die Zeit entwickelt und vor allem dann auch über die Corona-Zeit, als wir unser zweites Album schon draußen hatten und dachten so, wir können nicht noch eine dritte Platte machen, die genauso klingt wie die ersten zwei, weil da sind schon 17 Mal genau dieselben Songs drauf. Das ist alles 035 oder 146, wenn ihr Drop D stimmt. Und dann haben wir irgendwie angefangen, so rum zu experimentieren und es wurden halt andere Songs. Und ob man das als Nische bezeichnen möchte oder halt als in der Gitarrenmusik gibt es jedes Riff schon, wir machen es halt nur irgendwie anders oder schneller oder langsamer. Ja, aber es ist halt so ein bisschen, zumindest partiell, weg von nur Krach und Schreien zu Krach und auch Singen.
Ich habe mich heute mit dem Jannis von Richthofen von Leto unterhalten, der wiederum gesagt hat, weil die mit Christian Kühl aufnehmen, bestimmt bekannt, Christian Kühl hier auch.
Ich kenne den, ja.
Der wiederum gesagt hat, ja, momentan Gitarrenmusik, da geht nichts. Kannst du knicken. Gitarrenmusik ist, es gibt halt nicht mal einen Overload, sondern da funktioniert halt gerade gar nichts.
Glaube ich ihm.
Wie meint er das?
In dem Sinne, Gitarrenmusik funktioniert halt gerade gar nicht.
Das finde ich
total krass. Also also er hat das Gefühl, dass halt auch bei den Produktionen, die halt er aufnimmt, das veröffentlicht man und dann puff und dann ist das halt so verschwunden.
Naja, aber guck dir mal, also ganz ehrlich, ich schaue dir mal Bands wie Giant Rooks von wegen Lisbeth einfach mal um sie jetzt so.
Aber ist das denn Gitarrenmusik?
Natürlich ist das Gitarrenmusik.
Naja, komm, sobald da jemand eine Gitarre in der Hand hat, ist es Gitarrenmusik. Naja,
aber Giant Rooks, Alter, natürlich ist das Gitarrenmusik, Alter.
Das ist Folk gut aufgepeppt.
Ja, aber was ist denn Folk, Alter? Eine Akustikgitarre und ein Koffer, wo jemand reintritt.
Aber wo fängt bei euch Gitarrenmusik an?
Sobald jemand eine Gitarre
um sobald den Hals Tiger Hughes auf der Bühne steht und eine Gitarre in der Hand hat. Das ist
ja, sobald jemand eine Gitarre in der Hand hat. Also irgendein Mensch muss einfach nur so ein paar Saiten um den Hals haben. Es müssen nicht mal sechs sein. Dennis, ein Freund von mir von Always Wanted War, spielt ziemlich gut Gitarre, aber einfach, weil er sich irgendwann entschieden hat, die oberen beiden Saiten, die B- und die E-Seite, die spiele ich nicht, macht er die einfach immer ab. Der spielt Gitarre auf vier Saiten, spielt übelst die geilen Riffs und die Band haut mega aufs Maul, ist richtig geil. Er spielt nur vier Saiten, deswegen, es muss eine Gitarre sein, es müssen keine sechs sein.
Ja, ja. Also ich glaube, ich weiß, was er meint, so dass andere Musikrichtungen, Musikstile vielleicht gerade angesagter sind, aber Gitarrenmusik in Anführungsstrichen, auf den letzten Festivals, wo wir gewesen sind, haben halt Bands wie von wegen Lisbeth, Giant Rooks, wie heißt die andere von Landstreicher, die sich auch so ein bisschen, Provinz, da stehen, die Hütten sind voll, die Leute stehen davor und rasten völlig aus. Vor allem bei von wegen Lisbeth und Provinz, die können jeden Song mitsingen. Und da stehen nicht irgendwie 2000 Leute, Leoniden, so,
seit Ewigkeiten.
Ey, bestes Beispiel, ja. Da stehen nicht nur 2000 Leute vor der Bühne, da stehen 10.000 Leute vor der Bühne. Bei Giant Rooks, Provinz und bei von wegen
Lisbeth. Ja, aber sobald da jemand mal auf den Overdrive drückt oder mal einen verzerrten Bass hat.
Ja, die finden es aber trotzdem geil.
Stell dich mal auf die Stage Ride bei den Leoniden und guck mal Lennart auf sein Pedalboard, ja, okay, was er
da für einen Step macht. Ich nehme die Leoniden nehme ich halt mal ein bisschen raus, weil das funktioniert ja auch schon seit drei, vier Jahren schon so, ja, ganz
aber,
gut.
Aber auch bei den anderen Bands. Doch. Ich sehe aber.
Ich glaube, ich weiß, was der Genosse sagen möchte. Der möchte sagen, dass irgendwie das, was wir als alte Säcke irgendwie als Gitarrenmusik kennen, mit so Nirvana-mäßig Overdrive und alles irgendwie Gangart härter, das bockt halt gerade, glaube ich, nicht so viele. Und selbst das würde ich jetzt, nachdem ich ganz dumm Ja gesagt habe, nochmal anzweifeln. Weil wenn ich mir so Bands wie Papst angucke,
gutes Beispiel.
Arschgeile Band, die verkörpern Fuzz, den Effekt Overdrive ist deren Ding. Und die schreiben trotzdem einfach übelst catchy Songs, die Melodien sitzen, die gehen dir nicht mehr aus dem Kopf, es ist mega geil. Also ich glaube, ich weiß, was der Mensch sagen möchte und denke, dass das vielleicht jetzt gerade nicht so der absolute Höhepunkt ist, dass wenn du mit einer verzerrten Gitarre auf die Bühne kommst, dass du damit den größten Preis machst. Aber im Grunde genommen gibt es das immer noch und es gibt immer noch viel Musik mit Gitarren drin, die sehr gut funktioniert. Und vielleicht müssen wir da von unserem konservativen Mindset weg und sagen, es muss nicht einfach nur Power Chords und ein Overdrive in Marshall sein. Und die Leute dürfen auch anders aussehen als Kurt Cobain.
Ja, safe.
Ich habe mal 12 Fragen vorbereitet, die du mal so außer Hand beantworten kannst, wenn du willst. Wenn sie jetzt zu,
wir probieren das.
Wenn sie zu tief gehen, kannst du jederzeit sagen, nein, mache ich nicht.
Wir probieren das.
Dann machen wir uns mal bereit für das kleine Interview für zwischendurch.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Kippchen drehen oder Industriezigarette?
Kommt auf den Anlass drauf an. Kippchen drehen wegen Kohle, Industriezigarette, sobald Bier Nummer 3 am Start ist.
Was?
Dann habe ich keinen Bock mehr auf drehen. Dann will ich einfach nur Finger in die Schachtel und so ein Ding irgendwie ins Gesicht.
Ehrlich, das kannst du so wegrauchen dann, oder wie?
Ja, ja.
Boah, ich kann das nicht mehr. Wenn mir, egal wie voll ich bin, wenn mir jemand eine Industriezigarette in den Mund nimmt, dann kann ich die nach 2 Zügen kann ich nicht mehr rauchen.
Nee, aktive schmecken erst nach Bier Nummer 3 richtig gut. Das, und dann geht auch so eine ganze Packung ruckzuck weg und dann holt man sich halt eine zweite und am nächsten Tag denkt man, ich bin so ein Vollidiot, warum mache ich sowas denn eigentlich?
Aktuelle Preise von Zigaretten?
Meine Pall Mall Blau kosten 8 Euro.
Das ist jetzt auch so 7,60 Euro oder sowas für eine Packung weiße Nil.
Und wie viel sind da drinne?
19 oder 22?
Ja,
18?
18, nee, glaube ich.
Ja, also bei mir sind 22 drin.
Kann ich euch nicht daran erinnern, wie früher halt so vor 5, 6, 7 Jahren halt auch mal so dieses, hey, hast du mal eine Kippe für mich? Und dann will dir jemand dann noch, ja, hier hast du 50 Cent. Nee, behalt man. Jetzt muss man sie auch, glaube ich, wirklich annehmen. Weil jetzt
du hast gerade dein erstes Allmann-Abzeichen in diesem Interview verdient, auf jeden Fall. Bei 3 kriegst du einen Orden, den bastel ich dir, bring ich dir später mit.
Wir zählen mit.
Unter meinem Bett befindet sich.
Ich wohne gerade zur Zwischenmiete, deswegen eine Kiste mit Sachen, in die ich nicht reinschauen möchte.
Langschläfer oder früher Vogel?
Früher Vogel.
Dieses Album hat mich zwar hart beeinflusst, aber kann ich mir heutzutage nicht mehr anhören.
Pearl Jam 10.
Das ist so witzig, das gleiche wollte ich, hätte ich es auch gesagt. Safe, absolut Pearl Jam 10, auf jeden Fall.
Ich habe das 2 Jahre lang nur auf dem MD-Player gehört, den ich meinem Bruder geklaut habe, meinem Großen, als MDs schon wieder scheiße waren. Aber ich hatte halt genau dieses Album auf dem MD-Player und habe das 2 Jahre nonstop gehört und jetzt kann ich es nicht mehr hören. Es geht mir so auf den Zeiger. Ich kann auch Eddie Vedder nicht mehr hören.
Kein Stück.
Dieses Gitarrensolo von Live, ich kann es auch nicht mehr hören. Es war aber übelst geil. So mit 13 hat mich das krass gekickt.
Mich auch. Also die 10-Platte ist eine der krassesten Platten. Obwohl ich vor nicht mal einem halben Jahr habe ich nochmal so einen Abend im Lockdown gehabt, wo ich einfach nur Eddie Vedder beim Stage Climbing zugeschaut habe, wo der überall alles hochgeklettert ist.
Wo der überall war.
wo der eigentlich überall war. Und wie locker seine Band das halt eigentlich genommen hat, dass Eddie Vedder halt irgendwie 10 Meter oben im Rig halt hängen, ohne irgendwelche Befestigung, sich dann halt irgendwie in die Mitte hineingekrabbelt ist und dann war da ein Mikrofon oben und hat er sich am Mikrofonkabel halt nochmal heruntergelassen. 10 Meter.
Was? Am Mikrofonkabel?
Ja, das Mikrofonkabel war über das Rig und dann hat er da oben halt nochmal gesungen, keine Ahnung, nochmal live.
Der hat doch keine Seilwinde oder sowas.
Nee. Der hat das Mikrofonkabel dann halt weiter runtergelassen und hat sich dann halt da dran gehängt und ist dann darunter.
Ich als alter Hobbyphysiker, gesehen. Dieser Mensch muss so viel koksen, damit so wenig Wasser und sonst was Materie in seinem Körper ist, dass er nur noch 40 Kilo wiegt und ein Mikrofonkabel ihn hält.
Guck's dir mal an. Ich hab schon mal Ärger mit den Eltern oder der Feuerwehr bekommen, weil ich mit Feuer gespielt habe.
Ich sag einfach mal locker, aber ich kann jetzt nicht sagen, warum. Doch! Ja, doch. Wir haben so ein Plastikboot mit Kleber vollgemacht und es angefackelt und den kleinen Bach runterfahren lassen. Am anderen Ende stand dann halt irgendwo mein Vater und hat es gesehen und fand es nicht so witzig.
Wie groß war denn das Boot?
Das war so ein Playmobil-Bötchen, also so 20, 30 Zentimeter, aber das war also für so Kinderhände und war das schon sehr viel Kleber und viel Feuer. Und er wusste ja auch nicht, dass wir den Kleber nur da reingedrückt haben und uns auch die Nase. So, das konnte er ja nicht riechen.
Das kam dann später. Wenn ich groß bin, werde ich.
Ich finde mich schon groß, 1,83 ist eine okay Größe und ich bin Studiobesitzer. Ich mache Musik und produziere die.
Geil, können wir später mal drauf zurückkommen. Eine Frisur, für die ich mich heute schäme.
Ich hatte 2014 einen ritze blond-weiß gefärbten Topfschnitt und dachte, ich bin richtig cool. Ich sah aus wie Ritter Kunibert. Und hab wie heute Bartwuchs eines 13-Jährigen, nur halt keinen Schnubbi, für den ich 7 Monate gebraucht habe. Ich sah einfach dumm aus. Eher wie der Knappe von Ritter Kunibert.
Diesen Hype verstehe ich nicht.
Den Hype um Klamotten Ende der 90er, Anfang 2000er. Alle sehen jetzt so aus wie aus dem Nelly-Musikvideo.
Hätte ich genauso gesagt.
Aber ich bin auch schon 30. Also ich darf da keine Meinung mehr zu haben, weil Leute, die 30 waren, als ich 16 war, haben auch sowas über meine Klamotten gesagt. Deswegen
bestimmt.
Vergiss meine Meinung, die ist irrelevant.
In dieser Bar trifft man mich regelmäßig.
Koralle.
Same, same. Der höchste Betrag, den ich in einer Nacht für Feierei ausgegeben habe.
150 Euro und 100 davon verloren. Zumindest erzähle ich mir das.
Mit diesem Wort oder mit diesem Satz kann man mich sofort triggern.
Keine Ahnung. Fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Also außer halt Nazi-Scheiße, so alles, was wir scheiße finden, worauf man sich einigen kann, was scheiße ist. Aber ich glaube nicht so Wörter oder Sätze. Das N-Wort zum Beispiel, das war auf jeden Fall mehrere Weihnachten hintereinander, als meine Oma noch lebte, das Diskussionsgegenstand am Tisch.
Diesen Spitznamen werde ich nicht los.
Ich habe 3 echt bekackte Vornamen. Ich glaube, da können sich Leute was Gutes aussuchen. aber ich habe auch keinen Stress damit. Aber ich hatte nie so einen Spitznamen. Also Fritz oder Fritzchen war halt schon in der Grundschule einfach der Name, mit dem man mich aufziehen konnte, und seitdem hat es das nicht verändert.
Wer nennt dich denn jetzt noch Fritzchen?
So eine Freundin von meiner Mom, die nennt mich noch Fritzchen, aber da finde ich es mittlerweile echt wieder putzig und denke mir so, mach das, bis ich 50 bin und du irgendwann tot, weil dann finde ich mich wenigstens ab und zu noch ein bisschen jung.
Alles klar. Während du gleich erzählen kannst, dass du jetzt stolzer Studiobesitzer bist, habe ich hinter einem DX21 von Yamaha, was ich dir mitgebracht habe, es ist eigentlich nur das Lockmittel
gewesen. Ich wollte gerade sagen, du hast mich geködert, das wollte ich in diesem Interview auf jeden Fall noch anbringen. Du bist auf einen sehr betrunkenen Fritz getroffen und hast ihn einfach angequatscht und es ging irgendwie um Synthesizer, und als du das Wort Synthesizer im Mund genommen hast, haben meine Augen geleuchtet und dann hast du gesagt, ich habe hier noch so ein Synthi, willst du den haben? Und ich habe sofort einfach ja gesagt, ohne zu wissen, was du überhaupt für mich hast.
Ja, ich weiß. Das Ding ist halt einfach, der Synthi, den habe ich noch von meiner allerersten Band, den habe ich irgendwann mal geschenkt.
Wie hieß diese allererste Band?
Granny's Dream.
Gibt es davon irgendwas online?
Nein, zum Glück nicht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist es dir peinlich, dass es noch online ist?
Irgendwann gibt es mal bestimmt eine Situation, wo ich einfach mal die Show mit irgendeinem guten Song von dem mal beginnen lassen würde, aber so weit sind wir noch nicht.
Dürfen wir das rauchen für unsere Tour im Herbst als Intro nehmen, wenn du mir einen Song von euch schickst?
Wow.
Ja, das könnten wir machen. Wir haben halt nur einen Song, so einen Punk-Song, der geht nur Tequila. Das war, der geht so Tequila. Tequila. Also richtig, richtig dumm und richtig stumpf.
Dorfmäßig.
Richtig dorfmäßig. Und ein Song, der heißt Punkrock. We love Punkrock.
Ehrlich jetzt?
Richtig, richtig stumpf.
Den nehme ich. Weil, Ich gehe gleich zum Kiosk, hol mir 2 Colas und kaufe dir die Rechte an diesem Song ab. Egal wie er geht, ich will den jetzt haben.
Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass du halt auch den ehemaligen Drummer kennst, Danny Steinmeier, der jetzt bei BeideFM arbeitet, der auch schon mal bei uns hier zu Gast war, weil du nämlich eine Truckstop-Platte mitgebracht hast und ich gesagt habe, ich habe bei Cisco irgendwie mit 17, 18 auf seinem Geburtstag in der Gartenkolonie irgendwo hinten in Hamburg gespielt.
Und das war diese Band?
Ja, das war diese Band halt. Geil. Auch mit genau diesen Songs. Und dann sitzt
ich
da halt.
Ich wusste das nicht und es kommt trotzdem zusammen, wie schön ist es.
Und dann sitzt du halt irgendwie in so einer Gartenkolonie und nur Omas und Opas sind halt da und Cisco sitzt da in der Mitte und der Opa von Danny Steinmeier meint nur so, ja, ich habe meinen Enkel mitgebracht und der hat seine Band mitgebracht und dann spielst du da Tequila! Und jetzt alle!
Und Cisco ist im Übrigen der Sänger von Truckstop.
Und Cisco ist der Sänger von Truckstop, gewesen. Weil du gewesen, weil der hat es nicht mehr so lange gemacht und geschafft. Und du hast uns freundlicherweise als Geschenk eine Truckstop-Platte mitgebracht. Und Daniel hat ja schon gesagt, dass er riesengroßer Truckstop-Fan ist. Und ich habe dir sozusagen als Geschenk oder beziehungsweise als erstmal Leihgabe.
Also Geschenk?
Ja, aber es ist halt so.
Ey, wie Geschenk, bis der nächste Interviewmensch hier vorbeikommt. Ja, pass mal auf.
Nee, auf keinen Fall.
Bis zum nächsten Rock City
Award. Aber du hast auf jeden Fall so einen coolen Synthesizer. Wir brauchen diesen Synthesizer halt gerade nicht mehr. Mhm. Und es ist so schade, dass du halt so ein Unikat halt bei irgendwie, hängt er im Proberaum und keiner nutzt den irgendwie seit 5 oder 6 Jahren. Und der ist halt einfach geil. Und ich weiß halt, dass er bei euch in guten Händen ist. Und wenn ich jetzt sage, ey Digi, wir brauchen mal den Synthesizer wieder, sagst du, ja, alles klar. Und dann nimmst du aber noch geile Scheiße mit da auf. Aber es geht gar nicht um den Synthesizer, der da vorne steht, sondern wenn Daniel mal da hinten guckt, ja. Ich habe nämlich halt auch noch ein weiteres Geschenk mitgebracht, und zwar an euch alle.
Ist das Alkohol?
Nein, ist kein Alkohol. Du musst nichts trinken heute.
Ist es ein Feuerzeug? Weil ich bräuchte jetzt mal ein Feuerzeug. Ich würde
das kannst du dir auf jeden Fall gleich von Daniel Hüttmann schnorren.
Das schnorre ich mir gleich von Daniel Hüttmann.
So.
Oh, was kommt da? Es sind kleine knisternde Tütchen. Glückskekse, Alter.
Ja. Also nice. erstmal habe ich hier, guck mal da.
Dankeschön.
Guck mal hier. Wann hast du das letzte Mal eine Naschi-Tüte geschenkt bekommen?
Oh, das ist schon ein bisschen her, glaube ich. Das dürfte schon so 1-2 Jahre her sein. Okay, was ist da drin?
Ja, Naschi halt.
Alter, Center Shocks. Leck mich an der Tasche. Geil, auch noch Cola. Geil, großer Fan. Was ist das hier?
Magic Gum. Zeig mal bitte
sind
eben.
Sind das diese Bitzeldinger, die man sich im Mund stecken?
Ja, komplett im Mund rein und dein Mund explodiert. Scheiße. Geil.
Guter Kram.
Vor allem, das ist sogar vegan, ne?
Ja.
Das ist voll witzig.
Das war das erste vegane Produkt, was es in Deutschland zu kaufen gab.
Diese Witzeldinger?
Britzeldinger, ja.
Krass. Du hast uns jetzt noch Glückskeks
mit. Genau, wir machen jetzt nämlich eine kurze Glückskeksrunde.
Okay.
Weil die habe ich mir heute geklaut.
Du hast die nicht bezahlt?
Die habe ich nicht bezahlt, die habe ich geschenkt bekommen.
Dann nehme ich dir deinen Allmann-Orden wieder ab.
Siehst du?
Also, was habe ich denn hier? So.
Fuck, liest als erstes vor.
Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch.
Oh, das kenne ich. Das ist ein Zitat von. Wer hat das fliegende Kasslassenzimmer geschrieben?
Erich Kästner.
Ein Zitat von Erich Kästner. In einem.
Abgefahren.
In einem chinesischen Glückskeks.
Ich fühle mich in meinem Wesen validiert, muss ich ehrlich sagen.
Bist du noch mehr Kind als spießiger Erwachsener wahrscheinlich, oder?
Ich hoffe doch. Ich hoffe wirklich.
Das hoffen wir
alle. Also ich sitze den ganzen Tag irgendwo rum und drehe ein Knöpfchen. Ich weiß nicht, irgendwie. Gibt's irgendwas Erwachseneres als einfach nur dumm ein Knöpfchen rumdrehen, wenn es macht?
Und geile blinkende Leuchten da sind hier. Groll mit sich herumtragen ist wie das Greifen nach einem glühenden Stück Kohle.
Ach du Scheiße.
Boah. Wo kommt das denn
her? Wie wäre es mit dem Rumtragen von einem glühenden Stück Kohle? Wäre das nicht naheliegender?
Ja,
schon. Ich kann auf jeden Fall ziemlich heiß anfassen. Das ist mir jetzt.
Kannst du?
Ja, kann ich. Ich kann so eine Pizza aus dem Ofen
frisch. Hauke mit den Eisenhänden.
Kann ich die rausnehmen und kann sie mir auf den Teller packen und immer gucken mich halt Leute an und sagen so, Alter, hast du noch irgendwie, fühlst du noch irgendwas? Und dann sage ich, nee, ich fühle nichts mehr. Aber Groll trage ich auf jeden Fall. Ich bin wie ein Elefant. Wenn mir irgendjemand mal richtig auf den Pisser gegangen ist und mich. Vor allen Dingen, es geht halt gar nicht darum, dass irgendjemand mal irgendwie einen Fehler oder sowas gemacht hat, sondern mich akut angepisst hat. Also Lügen, Betrügen, Scheiße, keine Ahnung. Oder sich auch nicht mal entschuldigt. So, wenn sich Leute nicht für ihre Scheiße entschuldigen, die sie fabriziert haben, weil verzeihen kann man irgendwie immer, sondern das halt was so einfach so auslaufen lassen, dann kann ich ziemlich grollig sein über ein ganzes Leben. Was ist bei dir?
Gefühle der Großzügigkeit anderen gegenüber erhellen dein Gemüt.
Lies das nochmal vor.
Gefühle der Großzügigkeit anderen gegenüber erhellen dein Gemüt.
Truth be told, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Du bist auch der Einzige, der heute keine Geschenke mitgebracht hat.
Er hat sich selber eine Packung Palmal mitgebracht, jetzt halt mal einen Ball flach. Also noch zu deiner Story, dass du nachtragend sein kannst. Wie spielst du denn an Festivals mit all diesen Stage-Managern, die dir erzählen, dass irgendwas nicht geht, aber es geht trotzdem?
Das kommt auf den Stage-Manager drauf.
Aber die lügen dich doch in einer Scheiß-Tour an. Die gucken dir ins Gesicht und sagen so, nee, 3x2 Meter Riser auf Rollen haben wir nicht.
Richtig gut, ja, absolut.
Kurze Finte noch zu deiner Story mit der Schweiz.
Ja.
Ich stimme dir absolut zu, dass es mega geil ist, in der Schweiz Konzerte zu spielen, weil ich das Gefühl habe, da habe ich die ersten und einzigen TechnikerInnen getroffen, die nicht nur Bock auf ihren Job hatten, sondern alles easy gemacht haben, weil sie genau wussten, am Ende des Tages werden sie angemessen bezahlt.
Das ist auch noch ein Riesending auf jeden Fall.
Weil also alles ist möglich, alle sind cool, alle sind nett, alles ist immer easy.
Ja.
Es ist irgendwie ruhig, so auch in Druck- und Stresssituationen sagen die Leute so, ey, das ist nicht cool, aber wir kriegen das schon irgendwie geregelt. Aber alle Menschen sind einfach so nicht nur kompromissbereit, sondern auch an einer sinnvollen Lösung orientiert, aber auch, dass du am Ende des Tages happy da irgendwie nach Hause fährst.
Total.
Außer die scheiß Schweizer Zollbeamten, die.
Oh,
das mit diesem scheiß Zollkarnee und dieses, ihr müsst die Mehrwertsteuer für den Merch, den ihr mitbringt, im Vorfeld verrichten. Verrichten? Errichten?
Errichten.
Ja. Abrichten? Abrichten.
Auch, was auch immer. Durchleuchten.
Durchballern. Das war auf jeden Fall das Nervigste, als wir mit Leonid in die Schweiz gefahren sind und dann hieß es so, ja, hier auf eurer Liste stehen so und so viele Merch-Artikel, macht doch mal den blöden Trailer auf. Ja. Und wir hatten schon extra so gepackt, dass die Merch-Artikel ganz hinten sind, dass wenn wir aufmachen, dass da sofort die Kisten sind. Und dann hat irgendwie um 19 Uhr, 20 Uhr abends, alle wollten einfach nur nach Hause, hat er angefangen, T-Shirts zu zählen.
Ja, da kennen die nichts.
What?
Ja, klar, der hat wirklich einfach angefangen, T-Shirts zu zählen und Julian hat das immer sehr gewissenhaft gemacht und aber natürlich passieren halt Fehler und wir hatten halt einfach Angst, so ey Julian, hast du einen Fehler gemacht? Bitte nicht. Er hat keinen Fehler gemacht, war alles geil, aber der ist halt wirklich, der hat sich selber verzählt und war irgendwann der Meinung, er hätte jetzt, keine Ahnung, 67 statt 66 T-Shirts gezählt oder war, gegenteilig, was auch immer, und hat dann nochmal nachgezählt und kam dann auf die eingetragene Anzahl an T-Shirts, aber dieser Typ hat einfach sich die Aufgabe gemacht, alle T-Shirts in M nachzuzählen.
Da kennen die nichts.
Deutsche Band war schon unterwegs, die Zeit nehme ich mir.
Ja, das ist, also das ist, glaube ich, wenn du mit einem normalen Sprinter unterwegs bist, auf jeden Fall noch ein bisschen anstrengender, als wenn du mit einem Nightliner unterwegs bist. Bei uns war es so, wo wir rausgefahren sind, wurden wir auch angehalten jetzt. Und was heißt angehalten? Wir haben einfach nur gefragt, ey, wer fährt denn da mit? Und es ist immer so, dass die Busfahrer so gebrieft sind, zu sagen so, ja, es ist halt eine Künstlerin. Mhm. Und dann fragen die also, welche Künstlerin ist das denn? Und dann heißt es ja Juju. Und dann so, was macht ihr denn für Musik? Und dann ist halt die Ansage an die Busfahrer, Pop zu sagen. Und niemals Hip-Hop.
Niemals Hip-Hop.
Niemals Hip-Hop.
Rock geht vielleicht auch gerade noch so, wenn du eine Lederweste vor dir hast.
Genau,
so.
Wird auch noch gehen, aber ey, sag niemals Hip-Hop. Und wo wir rausgefahren sind, war es ja so, das war eine weibliche Kontrolleurin, die dort war. Und die meinte so, ach, wie abgefahren ist das denn? Das ist ja cool. Oh, die mag ich voll. Ja, alles klar, fahren Sie mal durch.
Schwein gehabt.
Okay, tschüss.
Schwein gehabt.
Weg geht's.
Ich mein, wie viele Shirts hat die dabei? Weißt du was aus dem Kopf?
Wir haben überhaupt keinen Merch mitgehabt, zum Glück. Das ist nämlich sehr,
ja, genau,
sehr,
bei Festivals nie.
Sehr klug gemacht, einfach bei Festivals kein Merch mitnehmen, weil die Merch Sessions auf den Festivals einfach Quatsch sind. Also es macht wirklich keinen Sinn. Das
kauft ja auch keiner.
Es kauft erstmal keiner. Zweitens ist es einfach Blödsinn. Du machst einfach keinen Gewinn. Du hast eigentlich nur Aufwand damit und nur Stress, egal ob du jetzt in Deutschland bist oder vor allem in der Schweiz. Das ist eigentlich Quatsch. Kannst du komplett lassen.
Ja, vor allem, bis du eine Kiste wieder zurückbekommst von dem großen Merch-Stand, irgendwie, ja, ja. Dem alle kaufen, das so, ja, 22 Uhr, wir würden gerne zum Hotel. Ja, Merch ist noch nicht gepackt. Und dann wartest du dann nochmal rum eine Stunde lang.
So, können wir das nochmal durchzählen?
Aber vor allem Backstage ist schon geräumt, du stehst auf dem Parkplatz, gehst dir die Füße ab und wartest, bis dann irgendwie diese blöde Kiste mit dem Merch wieder ankommt.
Der Nüchternste muss dann hingehen und im besten Fall ist er dann auch nüchtern, wenn er selber voll ist, den Merch dann zu finden. Aber ich weiß nicht, ich finde das ganz okay. Auch wenn man jetzt nicht so viel Gewinn damit macht, kannst du ja trotzdem, wenn du mehrere T-Shirts verkaufst, ja auch fürs ganze Wochenende hier Werbung für dich machen.
Ja.
Ta-ta. Aber kauft irgendwer auf Festivals T-Shirts, weil ich meine, Bier ist schon sauteuer, Essen ist sauteuer. Ja. Dann gibst du nicht nochmal irgendwie T-Shirt-Preis plus ja dann die Prozente vom Festival nochmal oben drauf. Also dann sind ja meistens 30 Euro oder mehr für irgendein T-Shirt aus. Du weißt ja eh, die Band kommt halt in x Monaten wieder.
Ich kann es halt nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es jetzt auf den Festivals ist.
Also bei kleinen Festivals kann man das schon machen. Aber alles, was halt größer ist, ist halt Quatsch. Das ist halt
Was man halt machen kann, ist nach der Show aus dem Graben verkaufen.
So.
Genau, das geht halt ab und zu. Dann ist es halt irgendwie nochmal cool für die Leute, die halt die KünstlerInnen gesehen haben, irgendwie nochmal mit denen zu quatschen.
Genau.
Dann kriegst du dadurch halt irgendwie nochmal zwei, drei Leute, die halt hinkommen, mit denen quatschen und dann halt das Anlass nehmen, irgendwie T-Shirt zu kaufen. Ja. Aber an den Ständen ist es einfach nur Quatsch.
Und dann brauchst du halt auch noch eine coole Security vorne, die da kein Problem mit hat. Und am besten noch.
Ja, Keypoint, stimmt, die Security,
ne? Ist voll vergessen. Das ist halt auch noch das Problem. Und dann darf das am besten halt natürlich auch nicht der Veranstalter mitkriegen, weil der dann nämlich ankommt und sagt, wie viele Shirts habt ihr denn gerade verkauft? Ah, 20 Stück, geil, 20% bitte. Herzlichen Glückwunsch. Hatten wir auch schon. Auf dem Deichbrand, mit Alola. Haben wir mit Alola gespielt. Und wir haben ich habe dann aus dem Bühnenrahmen verkauft und die Security war mega cool. Und wir meinten, ja komm, mach mal, wir kennen das hier ja so. Und wir haben wirklich gut verkauft. Also wir haben fast keine Shirts mehr gehabt, wir haben richtig verkauft. Und die Security hat es auch nicht gepetzt, das weiß ich. Keine Ahnung, wie der Veranstalter das rausbekommen hat. Der kam hinterher halt an und meinte, ja, wir würden mal gerne wissen, wie viel ihr gerade verkauft habt. So, ist halt uncool und bla bla.
Der
und
das einfach von der
so
Bühne machen. Gesehen.
Und ich so, ey, echt jetzt, Leute, wirklich so.
Schwein.
Idioten.
Und zahlst du der Band schon irgendwie so 600 Euro gerade für alles drum und dran, kein Hotel? Total. Dann nimmst du dann auch noch irgendwie die 3 Euro für die T-Shirts ab.
Warum warst du mit Leonid unterwegs? Oder bist du mit Leonid immer
unterwegs? Ich bin nicht mehr. Ich war und hatte da, ja, so diverse kleinere Aufgaben und irgendwann war ich dann für eine Zeit lang Tourmanager.
Ah, okay.
Aber ich habe, also meine Hauptaufgabe während der Show war, Lennart vor seiner Gitarre zu beschützen und die Gitarre zu fangen, wenn er sie weggeworfen hat und zu stimmen.
Macht die jetzige Tourmanagerin wahrscheinlich eigentlich auch nur.
Ja, Josh macht das gerade, soweit ich weiß. Der ist damit.
Nicht mehr.
Rike macht Tourmanagement, genau. Aber Josh
ist meistens. Josh ist jetzt dafür zuständig. Ah, okay.
Okay. Genau. Und dann habe ich zwischenzeitlich auch Monitor-Mix für die auch noch gemacht. Mhm. Und hat dann immer so ein iPad auf dem Schoß und eine Gitarre in der Hand. Und halt dann Tourmanagement und vor allem so diese ganzen technischen Sachen. Ja, also im Vorfeld bei den VeranstalterInnen irgendwie angerufen und irgendwie durchgeboxt, dass wir da als immer noch nicht so große Band zu dem Zeitpunkt doch das große Lichtsetup mitnehmen dürfen.
Ja,
und
ja.
Das war so Hauptaugenmerk.
Ja, ich freue mich. Wir spielen in, glaub, 2 Wochen auf dem Happiness-Festival. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Und da spielen Leoniden. Ja, genau, irgendwo Süddeutschland. Und da spielen Leoniden, ich glaube, 2 oder 3 Bands vor uns. Und unser DJ Sam ist ein Riesenfan von Leoniden und der kennt die halt auch, wo ich mich frage, woher kennst du die ganzen Indie-Bands eigentlich alle? Quatsch die einfach alle einfach an bei Festivals oder was?
Ja, das ist die Musikbranche.
Genau so mache ich das. Ich quatsche halt einfach alle dicht und die meisten rauchen die auch mal ein bisschen was und rauche ich halt einen mit und so, yay. So, okay, super. Dann gucken wir beide uns schön.
Aber das ist doch illegal.
Ich hab auch gehört, dass das illegal ist. Das sind ja nur Zigaretten.
Ach, jetzt verstehe ich das. Ich dachte jetzt so, okay, habe ich einen Kabelbruch oder so?
Aber nee, das ist das Knacken von dem, von den,
der, ne? Verknabbert hier gerade die, genau. Wie heißt es? MMR? AMR?
ASMR.
ASMR. Also die Geräusche, die man ganz, ganz dicht vom Mikrofon macht.
Damit ich hau jetzt einfach.
Nee, erst ruhig weiter. Ich wollte es einfach nur wissen. Das ist ja sowieso egal. Dieser Podcast ist und bleibt Punkrock.
Ha, ha, ha. Spielt ihr mit Rauchen Festivals? Also es gibt ja ein paar.
Ja, wir spielen so ein paar Festivals. Also das Festival, auf das ich mich am meisten freue dieses Jahr, ist das Flufffest.
Kann ich mir vorstellen.
Für die Menschen, die es nicht kennen, ich glaube, es kennen eh nicht so viele, außer die Leute, die irgendwann mal Krachmusik gehört haben, ist ein Festival in Tschechien, das es seit 15 Jahren oder sowas jetzt gibt. Und das war irgendwie schon immer so das große Familientreffen der europaweiten, teilweise weltweiten Hardcore-Szene in Europa. Das ist saugeil. Da bin ich irgendwie schon als 18-Jähriger irgendwie hingefahren und habe mir dann von irgendwelchen Leuten Autos geliehen und bin dann dahin. Und es war immer das riesengroße Happening und es ist voll geil da. Es ist einfach richtig nice. Ja. Man trifft da einfach sau viele Leute, die man irgendwie über die Zeit des Musikmachens kennengelernt hat. Das ist der Wahnsinn.
Aber ihr spielt da auch wirklich.
Geil. Genau.
Richtig gut. Wir
spielen da.
Das ist geil.
Für die es interessiert, am Samstag.
Samstag.
Falls irgendwer da sein sollte.
Voll gut. Ja, es ist ja halt schon ein bisschen schwierig, ich sag mal, in der, wenn wir jetzt mit Sparten anfangen, aber die Art von Musik, die ihr macht, halt auf Festivals irgendwie platziert zu werden oder sich selber da zu platzieren, wie auch immer.
Das klappt auf jeden Fall schon. Wir haben vor Corona, ich wollte gerade sagen letztes Jahr, aber vor Corona, 2019 haben wir auf dem Musikschutzgebiet gespielt.
Das Festival ist anders.
In Homberg an der Efze.
Ich liebe das Musikschutzgebiet.
Es ist einfach wahnsinnig.
Ich hatte letztens tatsächlich einen Disput, nicht, aber eine Diskussion, dass es dieses Festival nicht mehr gibt. Das gibt es noch.
Ich hoffe doch sehr.
Ja,
okay. Ich hoffe sehr. Also, falls hier irgendjemand zuhört, der eine Band hat und ihr da spielen wollt,
sag
das
Bescheid.
Ist das wahnsinnig geilste Festival überhaupt. Das macht einfach mega viel Bock. Wir haben da um 15 Uhr irgendwas nach einem Singer-Songwriter in der Scheune gespielt und Joni, der damals Licht für Leoniden gemacht hat, war da auch und meinte so, oh ja, irgendwie kann ich Licht für euch machen. Hatte übelst die Stalin-Orgel an Licht abgefeuert, während wir da rumgeballert haben. Nach 12 Minuten waren wir dann auch fertig mit unserem Set. Und um 15.22 Uhr waren wir gepackt und wieder zurück im Auto. Und ab dann haben wir uns einfach noch dumm volllaufen lassen. Das war der Wahnsinn. Es hat einfach mega Spaß gemacht. Jojo war zum Schluss unser Busfahrer, der uns vom Festivalgelände in die Herberge gefahren
hat. Gibt es die immer noch, die Herberge? Oh Mann,
Alter. Ja, die gibt's immer noch. Und sie ist immer noch in diesem Wald grün gestrichen. Ja,
geil.
Wir hatten die beste Zeit mit Jojo. Er heißt nämlich eigentlich Johannes und wollte nicht Jojo genannt werden. Und wir haben uns da riesen Spaß draus gemacht und sind wie so ein Idioten-Fußballverein da irgendwie in diesem Bus rumgeeiert. Das hat mega Bock gemacht. Das war der Wahnsinn. Es war einfach wirklich ein wahnsinnig geiles Festival.
Ja, Musikschutzgebiet ist wirklich ein richtig, richtig gutes Festival. Absolut.
Ja.
Das macht richtig Spaß. Die Leute sind total cool und entspannt.
Ja.
Ach, das war toll. Das war toll. Wir sind zweimal weiter. Einmal mit Adola, einmal mit Mikrokosmos 23. Und mit Adola hat Tom von Adola nämlich dem Crow seine Maske geklaut. Während der Crow.
Auf der Bühne.
Ja. Nein, nicht auf der Bühne. So, die haben wollten einen Soundcheck machen und er wollte dann halt auf die Bühne, natürlich auch dann halt mit Maske. Und Tom hat sich die schnell geschnappt und ist abgehauen. Und dann ist halt die Security und alle möglichen Leute von Crawl hinter ihm her. Und Tom war ganz schön schnell dafür, dass er so fertig war. Und ist halt durch den ganzen Backstage gelaufen, Alter. Und so 5, 6, 7 Leute hinter ihm her. Und wir saßen da halt und wir haben uns halt kaputt gelacht. Das war so geil. Die waren so sauer. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ey, Sachen klauen auf dem Musikschutzgebiet hat anscheinend Konjunktur. Philo ist dann nämlich auch irgendwann rumgeflitzt, unser Gitarrist. Mhm. Und da war so ein Festival-Idiot, der irgendwie dachte, es wäre witzig, mit so einer großen schwarzen Kraushaar-Perücke da rumzueiern. Ja. Und hatte halt irgendwie, fand das total funny. Ja. Und Philo meint so, was für ein Arschloch. Und ist dann rein und hat sich diese Perücke geschnappt. Und eben wie Dings von Mikrokosmos war er auch dafür, dass er so fertig war, übelst schnell. Und ist wie so ein Aal da durch alles durch. Und stand irgendwann im Backstage, kichernd, wie so ein kleines Kind. Und dann kam lachend der Security so langsam hinter ihm her und meinte so, sau funny, aber du musst dir, glaube ich, leider zurückgehen. Der Typ war da drüben voll den Aufstand. Also Musikschutzgebiet, passt auf eure Masken und eure scheiß rassistischen Perücken auf.
Auf jeden Fall, bitte.
Oder bring sie einfach nicht gar nicht mit.
Bring sie einfach nicht mit. Denk einfach mal 2 Sekunden nach und sag dir einfach, ist vielleicht eine doofe Idee, diese komische Perücke zu nehmen, die mein Papa oder meine Mama vor 35 Jahren beim Karneval aufgehabt hat, wo es auch schon scheiße war, aber wo es keine Sau interessiert hat. Ist vielleicht nicht
so. Oder cool. Wo noch niemand irgendwie sich Gedanken darüber gemacht hat,
ja. Muss man nicht unbedingt machen.
Nee, einfach sein lassen. Es tut wirklich nicht weh, Sachen sein zu lassen.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich total einfach.
Ja, man muss halt erstmal auch die Leute dafür sensibilisieren, dass sie sich im ersten Moment ja auch überhaupt gar keine Gedanken machen, wo kommt das eigentlich her? Weil sie denken ja, aha, das ist lustig, ist eine große schwarze Perücke mit einem Afro. Habe ich schon irgendwie vor 5 oder 10 Jahren.
Sag mal Kraushaar-Perücke, sag mal so Curly-Hair-Perücke.
Curly, muss cooler.
Ich glaube, es ist cooler.
Ist cooler? Genau das ist ja der Punkt. Wo lerne ich da? Also man darf nicht mehr das sagen? Oder ist.
Du kannst es natürlich sagen, aber dann kannst du davon oder musst du damit rechnen, dass wenn du irgendwelche Vokabularen benutzt, dass Leute das halt nicht geil finden. Ich glaube, das wäre mein Punkt, den ich genau da einhaken wollte. Das Problem ist nicht, dass du irgendwie Sachen erzählst, die vielleicht nicht cool sind oder dich irgendwie kacke verhältst, sondern das Problem ist, wie gehst du damit um, wenn Menschen dich darauf aufmerksam machen?
Okay.
Wenn du unwissentlich, wie, keine Ahnung, mein Vater, der jetzt 70 ist, irgendwie das Z-Wort in den Mund nimmst, weil das wurde schon immer so gesagt und ich ihn darauf aufmerksam mache, dass das überhaupt nicht geil ist, was er da macht, dann ist die Frage, sagt er, oh, das darf ich jetzt nicht mehr sagen, jetzt nehmen uns die Linken hier meine Wörter weg. Oder er sagt, ah, okay, krass, wusste ich nicht. Lass ich halt einfach sein, weil das kostet denen effektiv nix, das einfach sein zu lassen. Mhm. Und was auch immer zu sagen, was er vorher eigentlich sagen wollte.
Deshalb, also ich als weißer europäischer Cis-Mann, der eigentlich alle...
Du hast alt vergessen.
Alter, weißer europäischer Cis-Mann, der eigentlich alles in sich und vom Dorf kommt. So, aber deshalb lerne ich ja unfassbar gerne. Und ich finde es ja auch geil, dass jemand halt sagt, aber auf der anderen Seite, ich muss es dann bloß halt einfach verstehen, warum das dann wiederum nicht gesagt werden sollte von mir, sondern irgendwie curly hair.
Ja, jetzt. Also das Ding ist, glaube ich, daran so, du kannst ja mit so Kritik irgendwie umgehen und es geht ja nicht darum, dass wenn dir jemand sagt, hey, sag das mal besser nicht, dass er dir persönlich ans Bein pissen möchte oder sagen möchte, null. Du bist ein Arschloch, sondern einfach nur so, hey, ich mache dich gerade darauf aufmerksam. Und je nachdem, wer dich darauf aufmerksam macht, dass die Sachen da gerade nicht cool sind, ich glaube, es ist auch einfach vollkommen okay, das einfach anzunehmen, zu sagen mit, okay, ich lasse das jetzt einfach so sein und mache meine Arbeit, rauszufinden, warum ich das nicht mehr sagen sollte, auch einfach selber. Weil die Leute, die es betrifft, zum Beispiel Rassismus, Sexismus, whatever, die sind nicht in der Position, dich darin zu unterrichten, dass du weniger ein Arschloch bist oder dich weniger wie ein Arschloch verhältst, sondern diese Menschen sind einfach, also die wenden in dem Moment den Mut auf, zu sagen, so, ey, das ist nicht geil, das zu sagen, das tut mir weh, das perpetuiert Rassismus, was auch immer. Und die Frage ist dann einfach, wie gehst du damit um? Und du nimmst das ja offensichtlich cool an und sagst so, okay, geil, so dann weiß ich jetzt so, ich speichere das jetzt einfach mal ab, vielleicht passiert es dir wieder, passiert so, natürlich macht man irgendwie Fehler. Aber zum Beispiel die Menschen, die es betrifft, von denen zu verlangen, dass die dir erklären, warum das jetzt nicht cool ist, weiß ich nicht, ob man mit dem Mindset unbedingt da rangehen kann. Weil wenn du, fällt jetzt gerade kein perfektes Beispiel ein, aber irgendjemand, der von Rassismus betroffen ist, macht dich auf rassistische Sprache zum Beispiel aufmerksam. Es ist nicht deren Job, dich zu unterrichten, weniger rassistisch zu sein. Und das ist nur deine Maxime und es geht ja nur um dich in dem Moment, zu sagen, ich möchte nicht rassistisch sprechen, ich möchte keine rassistische Sprache benutzen. Du kannst auch drauf scheißen. Kannst natürlich auch sagen, so, hey, nee, natürlich sage ich das jetzt irgendwie weiter. Natürlich benutze ich weiter das Z-Wort oder das N-Wort oder was auch immer. Das ist deine Sache. Was du daraus machst, ist deine Sache. Und wenn die Person dich darauf aufmerksam macht, kannst du daraus machen, was du möchtest. Niemand verbietet dir irgendwas. Das ist, glaube ich, so dieses, was mich an dieser Diskussion manchmal kriegt, dass Menschen das Gefühl haben, ihnen wird irgendwas verboten. Nee, du kannst weiter sagen, was du möchtest. Du kannst dich verhalten und sprechen, wie du möchtest. Dann musst du nur davon ausgehen, dass die Person das halt nicht geil findet. Und das ist auch, ja, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber es ist nicht die Aufgabe der Person, dich zu unterrichten, sondern wenn es dir am Herzen liegt, zum Beispiel bei dem N-Wort rauszufinden, warum das nicht cool ist, wenn die Person es dir erklärt, sei dankbar drum, sei froh. Ja. Und wenn sie es dir nicht erklärt, keine Ahnung, Mann, du hast ein Smartphone, du hast mindestens einen Computer, ich sehe den, der steht da. du hast Internet, du hast Zugang zu Bibliotheken, du hast vielleicht sogar irgendwann mal Zugang zu einer Hochschule gehabt. Du hast Zugang zu allen Informationen jederzeit weltweit. Das ist 3 Minuten gegoogelt, warum Sachen nicht cool sind, wenn die Person es dir nicht erklären möchte.
Ja, das ist ganz witzig, du hast gerade gesagt, ich hatte am Wochenende eine ziemlich lange Diskussion mit unseren weiblichen Mitreisenden in unserer Crew. Und die haben darüber geredet, fing, glaube ich, irgendwie so ein bisschen mit Catcalling an. Und dann wurde es halt immer krasser tatsächlich, bis dann irgendjemand sagte so, ja, nur weil ich Rap mache, und es war nicht Juju, nur weil ich Rap mache und auf der Bühne halt mich so ausdrücke, wie ich mich ausdrücke, heißt das ja noch lange nicht, dass ich Bock habe, hier mit jedem rumzubumsen. So. Und dann hat sie halt ein paar Storys erzählt, wo mir alles aus dem Gesicht gefallen ist. Also wirklich alles. So. Mit einfach auf dahin kommen, also Uber-Fahrer, und sie steigt ein und er so, ey, du bist doch die und die und keine Ahnung so. Hast Bock? Also einfach so.
Was?
Ja, ja, ist kein Scherz. Einfach so. Das ist doch völlig absurd. Ich meine, was geht in so einem Menschen vor? Also wirklich, das ist doch. Ich meine, was denkt er denn, dass die jetzt sagt so, ja, geil, hab ich voll Bock drauf. Ich kenne dich nicht, du bist ein Uber-Fahrer, du bist, weiß ich nicht, 55 Jahre alt oder so, keine Ahnung. Lass uns mal 500 Meter weiter im Wald fahren und dann geht die Luzi ab oder was? Ey, ich saß da wirklich 45 Minuten und die haben halt Stories erzählt und ich so, oh mein Gott, sind Männer widerlich, ohne Flachs. Ich fand mich selber eklig in dem Moment, also zur Spezies Mann zu gehören. Ich saß wirklich vollkommen geschockt in diesem Nightliner, einfach nur so.
Ja, Männer sind leider Abfall. Also ich meine, wir sind 3 weiße Männer, wir sitzen hier zusammen irgendwie in einem Raum und reden gerade über Sexismus so, und sind total geschockt davon, weil es sich so unmenschlich anfühlt. Aber ich glaube, dass Menschen, die sich nicht als weiße Männer begreifen, irgendwie tagtäglich damit konfrontiert sind. So. Safe. Deswegen, ich tue hier auch irgendwie so geschockt, aber irgendwie, je mehr ich drüber nachdenke, nein, das schockt mich eigentlich nicht, aber natürlich schockt es mich, wenn du sowas erzählst, weil die Story halt schon einfach krass ist. So. Ja. Und ich weiß nicht, wie viel noch mehr krasse Stories wir nicht wissen. Also, keine Ahnung, so diese Bilanz irgendwie, dass statistisch gesehen jeder dritte Mann ein Täter ist, ein übergriffiger Wichser, so. Mhm. Wir sind hier gerade 3 Typen.
Ich wollte gerade sagen, wir sind gerade 3 Typen.
1, 2, 3. Egal, wo wir anfangen zu zählen, ich glaube, wir können bei jedem aufhören. Und jeder von uns hat irgendwie schon mal Scheiße gemacht, also auf die wir nicht stolz sind und die wirklich Kacke ist. Und wo man sich wahrscheinlich entweder weit im Nachhinein oder einfach gar nicht darüber bewusst geworden ist, wie scheiße man ist und wie viele Grenzen man übertreten hat. Und dann kann man dann den Punkt von eben zum Beispiel anknüpfen. Die Menschen, die davon betroffen sind, sind halt nicht die, die erklären müssen, dass das scheiße ist. Und das musst du für dich selber rausfinden.
Das stimmt. Ich will jetzt das Ding halt auch nicht unterbrechen. Alles gut. Weil sexuelle Grenzprävention habe ich irgendwie von 11 bis 2014 gemacht an deutschen Schulen und gerade auch dieses Thema, ne, was ist eigentlich eine Grenzverletzung, eine körperliche Grenzverletzung oder auch schon eine verbale Grenzverletzung. Ich denke halt immer, dass da auch viel geleistet werden muss, um da so Kids halt zu sensibilisieren und Jungs halt auch zu sensibilisieren. Weil, ich meine, es war ja schon damals, ne, du guckst dir halt die Medien an und Sex sells, Werbung muss sexy sein, Menschen müssen schön sein, und halt auch schon in der Zeit, ne, seitdem das Internet regiert, kommst du ja aber sowas von schnell an Pornos ran, die dir ein vollkommen verkapptes Bild von Sexualität halt geben.
Und auch das Frauen- oder Menschenbild, was dir vermittelt wird, einfach komplett unmenschlich ist. Und wie dann über Sexualität gedacht wird, wenn halt irgendwie Kids ihre Aufklärung aus Pornos haben. Ja,
richtig.
Also ich für meinen Teil muss sagen, ich hatte einen Großteil meiner Aufklärung eher aus Pornos und musste irgendwann in meinen 20ern lernen, dass Sex ganz anders funktioniert. No shit. Also ich bin da überhaupt nicht stolz drauf, aber ich muss das ehrlich sagen.
Ich Gott sei Dank nicht, weil ich in einem Zeitalter geboren worden bin, wo man sich noch irgendwie in die Videothek hineinschleichen musste, um halt einen Pornofilm irgendwie an den Start zu bekommen. Ich meine, das krasseste sexuelle Bild, was ich irgendwie habe, war die Gliskurfrau, die obenrum irgendwie oben ohne gewesen ist, aber wo man halt nur die Schultern sehen konnte und den Brustansatz und es war schon so, hui. Also Pornos kamen wahrscheinlich also erst in meinen 18, 19, 20ern so irgendwie zum Vorschein, dass man Sexualität oder Pornos halt irgendwie leicht greifen konnte. Die größte Aufklärung hatte ich halt irgendwie durch meine Oma, die mir halt von Ravensburgern ein Aufklärungsbuch geschenkt hat. So, aber was mir trotzdem nicht die Möglichkeit gegeben hat, wirklich drüber nachzudenken, was ich als 16, 17 oder 18-Jähriger halt teilweise irgendwie mit Mädchen abgezogen habe, die mit in mich verliebt waren. So, weil ich dachte, das wäre alles okay. Also für mich gibt es kein Problem, muss es ja für dich ja auch kein Problem geben. Und es hat gar nicht mal mehr was mit sexuellem Übergriff zu tun, wie Anfassen oder Berührung oder Misshandlung, sondern halt auch einfach was du für ein Vokabular an den Tag dann halt einfach gelegt hast. So. Weil es halt vollkommen normal gewesen ist. So. Und dann hat man einfach, wenn die großen coolen Jungs das in der Schule mitgemacht haben, dann war halt die Person mit Übergewicht halt dann die Fette. So. Und man hat sich dann über die Brüste lustig gemacht von der 13-Jährigen, die halt dann schon, keine Ahnung, mit 12 halt große Brüste gehabt hat. Und man hat dann irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte keine Aufklärung in der Schule, die halt noch weitergeht halt als biologische Sexualität. Und ich hatte keine Aufklärung auch danach, weil sich da keiner mit beschäftigt hat. Und ich finde es halt voll wichtig, dass halt auch Schule dann so ein Punkt sein müsste, wo man halt die Leute halt aufklärt. Und das kann halt nicht von einem Lehrer gemacht werden, sondern das muss halt von einer außenstehenden Person sein, die halt nicht als Lehrer oder Lehrerin angesehen wird.
Ich würde dann ich stimme dir vollkommen zu und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, dass die Aufklärung oder auch so Sachen wie so Basic Human Decency, wie geht man mit anderen Menschen um, das sollte kein Teil der Schule sein und der Bildung oder Zugang zur Bildung, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem. Also Misogynie ist ein gesellschaftliches Problem, Sexismus ist ein gesellschaftliches Problem, das Patriarchat ist ein gesellschaftliches Problem und es wird immer wieder perpetuiert und wieder neu gehandelt und neu gelernt. Und kleine Jungs, die aufwachsen, wachsen mit einem Menschenbild, einem Frauenbild, einem Bild von Sexualität auf, was durch Großeltern, durch Väter, durch alle Männer in der Umgebung, und als Teenager findet man immer die Lauten und die Derben besonders cool, vor allem durch solche Arschlöcher einfach immer wieder weitergetragen wird, immer wieder verschärft wird. Und das ist nicht unbedingt Aufgabe der Schule oder irgendeines Bildungssystems, den Kindern zu vermitteln oder den Teenies zu vermitteln. Geh respektvoll mit Menschen um, sei nicht übergriffig, sei kein Wichser. Das muss gesellschaftlich passieren, muss ein gesellschaftliches Umdenken muss da passieren. Und das darf nicht nur über so Top-Down-Bildung, weil der nächste Punkt Bildungssystem so, das ist vielleicht auch ein bisschen antiquiert einfach. So darf das nicht funktionieren. Das muss irgendwie ab frühem Kindesalter, das ist Aufgabe der Eltern, das ist Aufgabe der Peers, das ist Aufgabe der Verwandtschaft, das ist Aufgabe der Freunde. Da sind alle für alle verantwortlich. Und ich glaube nicht, dass man das einfach nur über Sexualkundeunterricht lösen kann. Weil auch der war bei mir einfach lächerlich und es war irgend so ein Biolehrer, der lieber über Osmose gesprochen hat, als über Sexualität, weil er war der, der am meisten rot wurde, als irgendwie das Wort Penis aufkam.
Ich wollte gerade sagen, da fängt das Problem ja schon an, weißt du, hatte ich ja auch, wenn du halt einen Biologielehrer hast, der nicht mal das Wort Penis oder Scheide in den Mund nehmen kann, ohne halt knallrot zu werden. Wie soll das funktionieren, weißt du, das ist totaler Quatsch, das kann gar nicht funktionieren. Da kriegst du diese Basics mit, das ist dann eine Stunde, so, ich nenne es jetzt einfach mal Basics, ja. So Frauenkörper, Männerkörper, Bums aus, so ein Baby gezeugt, fertig, mehr ist das ja nicht, so. Der konnte ja keine Fragen beantworten. Keiner von uns hätte damals auch Fragen gestellt. Warum auch? Weißt du, wenn der Typ da vorne steht und du magst ihn eh nicht, er ist ein Lehrer und er wird rot bei dem Wort Penis. Da stellst du ihm ja keine Frage. Ist ja vollkommener Quatsch.
Und es geht dann auch nur auf so einer ganz biologischen Ebene und nicht, wie funktioniert eigentlich Sex oder was ist Sex? Woran merkst du, dass Sex auch nicht so funktionieren soll, sondern dass das gerade scheiße ist, was du da machst? Grundidee von Konsens. Also das sind ja irgendwie alles ganz viele Sachen, die Sex ja ausmachen und auch im Bio-Unterricht einfach nie behandelt werden, weil Konsens ist ein gesellschaftliches Problem. So, oder nicht vorhandener Konsens.
Aber die große Frage, wie machst du das dann bei den Kids, die halt nicht so coole Eltern haben, die sich Gedanken darüber machen, sondern die Kids, die halt auch ein Zuhause haben, wo ganz klar der Mann im Vordergrund steht und die Mutter zu kuschen hat und das vielleicht teilweise noch einen religiösen Hintergrund hat und der überhaupt gar keinen Andockpunkt hat, wo Menschen mit ihm reden und einfach sagen, ey, so kannst du nicht mit Mädchen sprechen. Und so kannst du den selbst deiner eigenen Schwester nicht den Mund verbieten, nur weil es deine Schwester ist. Sie kann sich aussuchen, wen sie liebt. Sie muss nicht den lieben, den du halt cool findest. Das finde ich halt schwierig. Wie kommst du an diese Leute ran? Auch gerade wenn du halt sagst, so Bildung, das Bildungssystem hatte eigentlich nicht die Verantwortung für. Aber die Eltern haben in dem Moment auch keine Verantwortung dafür. Und du bist...
Die haben die Verantwortung, aber die nehmen sie nicht wahr. Ich habe auf deine Frage keine Antwort, weil wenn ich eine drauf hätte, dann wäre ich, glaube ich, krass. Und dann würden Menschen irgendwie was Sinnvolles machen, weil ich dir so eine krasse Idee habe. Ich habe die Idee nicht. Ich kann nur irgendwie mit meinem wirklich sehr unbedarften Verständnis von, wie ich mir vorstelle, dass irgendwie, dass man mit Kindern spricht. Einfach nur sagen, ich glaube, es geht viel über Austausch und es geht darum, dass irgendwie eine Gemeinschaft aufeinander aufpasst. Und selbst wenn Eltern scheiße sind und das passiert natürlich, dass irgendwie aufgrund von was auch immer für Begebenheiten, dass Leute scheiße sind, dass es ja doch irgendwie noch ein Umfeld geben sollte. Also ich meine, dieser Mensch, der da irgendwie in dieser Familie ist, wo, keine Ahnung, Scheiße passiert und der irgendwie scheiß Muster lernt, der hat ja immer noch Freunde, dieser Mensch. Dieser Mensch hat immer noch irgendwie Leute, die mit ihm arbeiten, die, keine Ahnung, Sozialarbeitenden, die Leute, die in seinem Sportverein sind. Der Mensch hat vielleicht irgendwie eine Trainerin, einen Trainer in dem Fußballverein, whatever. Das sind alles Leute, die das mitkriegen und die auch, sobald sie einen engeren Kontakt zu diesem Menschen haben, eine Verantwortung dafür haben. Also wir als Gesellschaft haben die Verantwortung für die Gesellschaft. Und ich glaube, das irgendwie abzuwägen auf Schema F, so muss erzogen werden, das ist Aufgabe der BiolehrerInnen, das ist Aufgabe der Sozialarbeitenden. Nee, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also wenn wir die Gesellschaft scheiße finden, dann müssen wir auch irgendwie daran arbeiten, dass sie weniger scheiße wird. Und natürlich bist du nicht verantwortlich für alles, was passiert und du kannst auch nicht alles abwenden, was passiert. Aber das, was du mitkriegst und was in deiner nächsten Nähe passiert, sollte es dich nichts kosten und mindestens sollte es in deinem Interesse sein, Sachen irgendwie anders zu machen. Und wenn du irgendwie, keine Ahnung, der Sohn von deinem besten Kumpel, wenn du merkst, der redet irgendwie scheiße, weil er das in der Schule aufgeschnappt hat, dann ist es der Sohn von deinem besten Kumpel, dann hockst du dich mit dem mal 2 Minuten hin und quatschst mit dem. Du kennst den besser als ich kann dir nicht sagen, wie du mit dem sprichst, aber du kennst ihn und redest mit dem und sagst dem so, ey, das ist nicht cool. Und kannst dem das auf eine Art und Weise vermitteln, dass die Person mitkriegt, das ist nicht cool. Also am Ende des Tages, keine Ahnung, machst halt über diesen blöden Move mit, wenn du nicht möchtest, dass Leute so mit dir umgehen, dann geh auch nicht so mit denen um. Das wäre mein Ansatz, aber der ist viel zu kurz gedacht. Deswegen, ich hoffe, wir haben unter der Zuhörerschaft Leute, die auf irgendeine Art und Weise hier bessere Umgangsformen und Wege und Formen finden und uns mitteilen können, wie man das macht und wie man mit Kids redet, die irgendwie zum Beispiel sexistisch sind. Aber das ist eine Aufgabe der Gesellschaft.
Hast du noch Hoffnung, wenn du auf unsere Gesellschaft guckst? Bist du ein Mensch, der aufsteht und sagt, ja, was für eine schöne Welt?
Nein. Nein, wirklich nicht. Nee, sorry, wir sind im Arsch, Alter. Es ist wirklich einfach alles im Arsch. Wir lachen darüber, weil was sollen wir sonst anderes machen? Aber es ist wirklich einfach alles im Arsch. Keine Ahnung, in Europa ist Krieg. Faschos sitzen im Bundestag, Faschos sitzen in diversen Landtagen. In Nachbarländern sind sogar faschistische Regierungen und über Nachbarsländern noch viel faschistischere Regierungen. Es herrscht Krieg in Europa. Es ist vollkommen klar, dass aufgrund einer Klimakatastrophe hier die ganze Scheiße irgendwann in die Luft fliegt. Ist keine Ahnung, Mann. Hier ist so viel Kacke. So viel Geld ist bei so wenigen Menschen und so viel mehr Menschen haben immer weniger Geld, immer weniger Essen, immer weniger, was auch immer man haben möchte, am Ende des Tages Wasser und Luft zum Atmen. Hier läuft so viel Scheiße ab, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und ich weiß wahrscheinlich 90% der Scheiße nicht, weil ich reg mich über die 10 schon auf.
Und was treibt dich trotzdem nach draußen? Und warum bleibst du nicht einfach im Bett liegen und sagst, ja, sowieso egal?
Diese Frage stelle ich mir jeden Morgen. Und dann mache ich mir erstmal ein Omelett. Nee, keine Ahnung.
Weil das habe ich in Corona gelernt.
Ja, ich habe während Corona Omelett machen gelernt. Nein, ich kann es dir nicht sagen. Was mich antreibt, ja, die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal ein bisschen weniger scheiße wird. Aber ich sehe mich jetzt auch nicht als den großen Preacher, der irgendwie mit zum Beispiel der Musik, die ich mache oder mit den Sachen, die ich irgendwie, wenn ich so 2 Bier drin habe, da rumlamentiere, damit die Welt verbessert. Sondern ich hoffe einfach, dass sie weniger scheiße wird oder zumindest nicht noch beschissener wird. Und dass die Sachen, die ich mache, vielleicht irgendwie einen weniger schlechten Impact auf Leute haben, als andere Sachen, die einen schlechteren Impact auf Leute haben.
Ja, gut, dass ihr so eine hoffnungsvolle Band mit so hoffnungsvollen Texten und so hellen Momenten habt.
Ja, aber so ist es ja auch. Du gehst halt nach draußen und versuchst halt irgendwie
Sachen weniger scheiße zu machen.
Genau, Sachen weniger scheiße zu machen und zu lernen, Sachen weniger scheiße zu machen und das beizubehalten und nicht wieder in so alte Muster zu verfallen. Und natürlich sitzt man dann halt vorm Laptop oder vorm Fernseher und schüttelt nur mit dem Kopf, wenn du halt die Nachrichten guckst, so egal worum es geht. Ich meine, jetzt hier in wo war es? Dänemark, Kopenhagen? Nee, wo war es? Dänemark, dann, wo einfach irgendjemand 3 Leute erschossen hat und die Leute erstmal sofort wieder ausgerastet sind. Natürlich das Internet, oh hier, und das war wieder hier Terrorist und warum haben wir sie ins Land geholt? Und dann einfach mal 10 Minuten lang zu warten und dann rauszufinden, dass der Typ einfach psychisch total krank war und nichts mit dem ganzen anderen Scheiß zu tun hatte, was die anderen gesagt haben. Weil sowas kriege ich ja die totale Krise.
Also, und sich dann mal kurz zu melden und sagen, habt ihr schon vergessen, dass jeden Tag mindestens 100 Leute, Soldatinnen und Zivilisten in der Ukraine gerade sterben? Und entschuldigen Sie, habt ihr eigentlich gerade nicht vergessen, dass wir halt die Inzidenz mit unserem Verhalten in den Sommer schön nach oben prügeln?
Bei Speaking of Witch, habt ihr euch heute getestet eigentlich?
Ich heute Morgen tatsächlich.
Ja, ich auch.
Ja, da wir jetzt ja wieder, oder ich jetzt ja wieder mehrfach auf Festivals sind, teste ich mich halt auch wieder wesentlich öfter. Aber das Witzige ist, dass es auf Touren tatsächlich, bei unserer Gruppe ist es nicht so, aber bei anderen vielleicht so, dass ich nicht mehr getestet wird. Das ist einfach, ja. Um die Produktion einfach aufrechtzuerhalten. Und das ist wirklich so. Also wenn ich überlege, ja. Bei den letzten 2 Shows hatten wir, glaube ich, 6 Subs. Also ne, wir haben irgendwo Leute herbekommen. So, das ist die Hölle. Es ist wirklich, jeder wird gerade wieder krank. Und dann für die Person halt einen Ersatz zu finden, ist gerade einfach fast unmöglich.
An den Punkt, den du eben gemacht hast, wollte ich mal ganz kurz anschließen. Ja. Dieses Lernen, dass man Sachen weniger scheiße macht und sie noch weniger scheiße machen kann. Ich finde, das fand ich eine sehr gute Aussage. Weil ob du rausgehst und irgendwie Leuten preachst, was sie auch immer scheiße machen, du musst ja auch selber lernen. Du hast ja nicht die Weisheit mit Löffeln
gefressen. Nee, natürlich nicht, so. Absolut nicht. Also das denke ich ab und zu mal, dass ich das habe, aber das habe ich natürlich
selbst. Ja,
nicht.
Klar.
Aber dafür habe ich ja auch eine Freundin, die mir dann jedes Mal immer wieder sagt, so, Alter, halt doch einfach mal die Fresse und denk doch mal 2 Minuten drüber
nach. Sei froh, dass sie dir sagt, sie müsste es nämlich nicht.
Nee, ich weiß, aber ich bin da total froh, dass sie das macht und das wäre auch total schlimm, wenn sie es nicht mehr machen würde, weil dann würde ich ab und zu, glaube ich, echt...
Finde ich gut, weil ich habe es schon aufgegeben.
Du hast es aufgegeben?
Nein.
Sag mal.
Aber, jetzt wird's ja aber.
Also, das cool, dass wir gerade mit diesem Corona-Thema eingestiegen sind, weil ich habe jetzt noch am Ende der Sendung eine Frage von einem jungen Menschen, und zwar, das ist der Fiete, und der Fiete ist 8 Jahre alt, sozusagen noch ein ganz unbeschriebenes Blatt. Der wiederum hat aber tolle Eltern, die sehr links angehaucht sind und ihn, glaube ich, halt schon in seinen jungen Jahren sagen, was cool ist und was nicht cool ist.
Oder ihn zumindest dahin treiben, was cool ist.
Und der stellt mir mal Fragen, aber die kann ich nicht mehr beantworten, weil ich schon so viele Fragen von ihm bekommen habe. Die muss jetzt immer unser Gast oder unser weiblicher Gast beantworten. Kindgerecht. Fiete
fragt. Du Hauke, warum bekommen manche Corona und manche nicht?
Also es gibt die eine Antwort. Weil die einen aufpassen und die anderen einen Fick geben. Die stimmt aber nicht. Und ich glaube, mit wissenschaftlicher Evidenz, das zu backen, ist auch nicht besonders gut. Also all das, was ich mit meinem wirklich schlecht löchrigen Gehirn irgendwie mitbekommen habe, ist, dass es gewisse Faktoren gibt, neben Impfung, die ja nicht besonders lang vor einer Ansteckung schützt, auch so Sachen gibt wie die Blutgruppe, glaube ich.
Genau.
Wie lang du einer positiven Person ausgesetzt warst, unter welchen Umständen, wie deine Abwehrkräfte in dem Moment funktionieren, wie viel Actimel du getrunken hast.
Ganz wichtig.
Oder ein Fruchtzwerg.
Aber die sind noch zum Wachsen, dachte ich.
Nein, die stimmt, die sind nicht gegen Corona, die sind zum Wachsen.
Ach so.
Ja, ja. Fruchtzwerge gegen Corona, ja, ja. Alter, geile
Kampagne. Das wäre doch mal geil, oder? Fruchtzwerge gegen Corona.
Und sonst, gibt es noch irgendwelche Faktoren? Ja, klar, drinnen, draußen, Maske an oder nicht, so, das begünstigt das.
Und egal, wie gut du auch aufpasst, trotzdem heißt es nicht, dass es dir nicht irgendwo einfängst durch Zufall.
Ja.
Einfach durch einen dummen Zufall.
Auf der Straße vorbeigehen und so richtig nasty angehustet werden.
Ja.
Oder im Bus, keine Ahnung, irgendwas antatschen mit der flachen Hand. So, irgendjemand hat gerade Corona und du reibst dir es auf einmal ins Auge. Und dann
ist das mit den Oberflächen noch ein Ding? Ich dachte, das wurde irgendwann im Laufe von 21 so langsam verworfen.
Das dachte ich auch.
Weil dieser Anfangsmove mit wasch dir auf jeden Fall die Hände und alle haben sich irgendwie die Fingernägel runtergeschubbert.
Und zum ersten Mal nach dem Klo sich die Hände gewaschen. Und
ja, so. Boah, krass, Mann, das riecht dann nicht mehr so scheiße.
Krass, verrückt.
Nee, ist das wirklich zurückgenommen worden?
Ich dachte, dass also irgendwann war der Impact davon wurde auf jeden Fall dann so runtergestuft, dass, also natürlich wascht dir auf jeden Fall die Hände, weil sonst ist es sau eklig. Aber ich glaube, das macht nicht so viel aus. Also es ist mein letzter Wissensstand, aber ich, keine Ahnung. Ich bin da echt kein Virologe und auch kein Biologe und auch kein Mensch, der irgendwie Ahnung von sowas hat. Ich habe mein Wissen aus irgendwelchen
Podcasts.
Nebensätzen in der Zeitung. Podcasts höre ich, also so diese Drosten-Podcasts und sowas habe ich nie gehört, wenn ich, also muss ich ganz ehrlich zugeben.
Habe ich aber auch nicht gemacht.
Ich habe immer nur, also immer einfach so Deutschlandfunk und alles, was dann halt so diese Zusatzsendungen ab und zu mal, aber so richtig die krasse Ahnung habe ich nicht. Deswegen, ich glaube, Fiete, geile Frage, frag das mal Leute, die Ahnung haben.
Leider haben wir das nicht. Aber was ich sagen muss, ich bin jetzt mit dem ECE aus Berlin nach Hamburg gefahren und hatte ein Abteil. Und es ist ja immer noch im ICE, ist ja Maske, bla bla bla. Und mich nervt es tierisch, in einem ICE, wo gefühlte 45 Grad sind, irgendwie eine Stunde 50 meine Maske aufzuhaben. Ich kriege da halt echt wirklich die Krise. Und habe mir dann was zu essen geholt und was zu trinken geholt, habe die Maske dann abgesetzt und habe einfach durchgehend gefuttert. So. Und irgendwann kam halt diese Schaffner, glaube ich, 20 Durchsagen gemacht, wenn wir nicht gleich hier alle die Maske aufhaben, dann halten wir einfach mittendrin hier an, dann schmeißen wir euch alle raus. So ungefähr.
Du hast sie immer noch abgelassen.
Ich habe gegessen. Und dann kam dann halt irgendwann...
Wie viel isst du?
Ich hatte wirklich sehr viel zu essen.
Nicknacks.
So ja, genau, ja. Ich hatte wie heißen die? M&M's und Nüsse und so ein Scheiß. Ja. Und dann kam dann halt die Reisebegleiterin an, guckte halt so rein und meinte so, ja, sie müssen ihre Maske aufsetzen. Ja, sorry, ich esse das doch eben auf. Wie gesagt, dann setze ich die auf. Nee, sie müssen ein M&M in den Mund nehmen, dann ihre Maske aufsetzen. Wenn sie wieder ein M&M haben wollen, müssen sie ihre Maske abnehmen und dann das M&M im Mund. Und ich gucke sie halt so an, ich so, das ist gerade dein Ernst? So, also wirklich jetzt? Und sie so, ja. Ich so, boah, jetzt regst du dich nicht auf und machst einfach, was die gute Frau sagst. Und dann habe ich dann nach 5
M&M's. Das ist die richtige Reaktion. Mach dir einfach die Backen voll wie so ein Hamster und lass dann einfach die Maske
aber, auf. Aber dieses Maskending, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist momentan, nervt es mich halt echt tierisch. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, weil wo es halt noch gar nicht
gäbe. Du 2 Jahre lang gemacht
hast. Ja, das ist nett. Ja, aber du hast es 2 Jahre lang gemacht und dann kam halt, ich sag mal, diese Freiheit in Anführungsstrichen, dass du es nicht mehr machen musstest und du gewöhnst dich unglaublich schnell daran, diese Maske nicht mehr aufzuhaben. Das ist total krass.
Ja, das geht richtig schnell.
Es geht super schnell. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich in Edeka drin war, wo halt keine Maske mehr war, habe ich eine Maske aufgebracht. Ich denke, Alter, was läuft denn hier falsch? Warum haben die
alle scheiß Masken? Ich dachte immer noch beim Einkaufen. Hier? Also größtenteils, weil ich mir denke, so, es fühlt sich irgendwie weird an.
Und so. Für mich fühlt es sich jetzt weird an, eine Maske aufzuhaben tatsächlich beim Einkaufen. Ja? Ist völlig bekloppt.
Ja, ich habe, also keine Ahnung, ich habe halt eine Autoimmunkrankheit und deswegen ist für mich so
das Ding,
ich trage dieses Teil.
Ja, okay.
Und also natürlich nervt's und ich hasse meinen Mundgeruch bis aufs allerletzte unter dieser Scheißmaske. Aber ich muss ehrlich sagen, dass es, ich finde es nach wie vor einfach sinnvoll. Wenn es das ist, was wir tun können, zieh halt eine Maske auf.
Ja.
Ich check schon, dass du sagst, so, es ist halt voll heiß und man kriegt da keine Luft runter. Bin letztens auch irgendwie nach zu meinen Eltern gefahren und saß da auch die ganze Zeit irgendwie im Zug und hatte halt die ganze Zeit diese Maske auf und irgendwie auf Klo mal gegangen, dann die auf Klo abgenommen. Scheiß, also im IC, scheiß Idee, auf Klo die Maske abzunehmen. Immer, wenn immer. Du 2 anziehen willst aufs Klo, mach das, ist viel besser. Aber es nervt übelst doll und mir ging es ähnlich wie dir, mich hat es total genervt, aber irgendwie dachte ich mir so, nee, ich lasse die jetzt einfach auf, weil irgendwie mich kostet es halt nicht so viel und wenn ich denn mal atmen will, dann gehe ich halt einmal kurz, während der Zug hält, an Gang, also raus auf auf dem Bahnsteig heißt das Ding, genau, zieh die Maske ab, atme da 3-mal durch, dann gehe ich halt wieder rein, aber ich verstehe voll, dass es dich nervt, aber für mich ist das irgendwie, ich denke mir so, die Gesundheit von anderen Menschen ist auf jeden Fall größer als mein Komfortempfinden. Deswegen.
Das ist es auf jeden Fall.
Ich check das.
Ich bin halt auch wieder der Erste, wenn wir halt alle wieder Masken tragen müssen, die halt die Maske auch die ganze Zeit wieder aufsetzen. Und dann fange ich aber auch nicht an zu nölen. Na, aber man muss jetzt die Maske wieder aufsetzen.
Ja, genau.
Dann setze ich sie halt
das auf. Das nervt halt so. Am meisten Leute, die halt darauf hingewiesen werden. Und dann, so und dann wird halt so gegen an diskutiert, wenn du einfach sagst, so, ja, okay, gut, dann zieh ich die halt auf.
Ja, genau.
Du ziehst sie wenigstens auf. So. Ja, aber man kann ja mal genervt reagieren. Aber Leute, die da halt so gegen anreden, nee, Alter, muss einfach nicht sein. So, du warst die letzten 2 Jahre, warst du nicht unterm Stein, du hast wahrscheinlich auch irgendwie eine Inzidenz mit zu beigetragen, so irgendwie wie jeder andere. Ja. Zieh den Scheiß halt auf.
Ja, da sind wir wieder bei der Situation, ne? Sachen, die scheiße sind, irgendwie besser machen. Fällt mir gerade eben wie nur der Tweet vom hier Leiter vom Krankenhaus in Schesel hat einen, der getweetet hat, so, ey Leute, nach dem Hurricane, haben wir 50% Ausfall und nur Leute, die halt vom Hurricane gerade bei uns halt liegen.
Stimmt. Das habe ich auch gelesen.
So, denkst du halt so, ja geil, Festivals gehen wieder los. Alle haben die Maske ab, alle drehen halt durch. Macht's irgendwie auch nicht besser, macht's aber auch auf der anderen Seite auch irgendwie nicht schlechter. Weil, also, sind so Sachen, die man so irgendwie, wer bin ich, dass ich das beantworten kann?
Genau das.
Tja, da haben wir nochmal einen richtig, richtig fröhlichen Podcast gemacht.
Ich. Der war super.
Nee, aber wir sind hier nochmal irgendwo tief reingegangen.
Tief.
Tief in Sachen, die unangenehm sind.
Das ist wichtig.
Ja.
Das ist gut und wichtig. Also immer nur Sunshine und alles ist geil. Ja, vielleicht ist für uns alles zumindest geiler als für andere Menschen, aber ich glaube, es ist auch wichtig, darüber zu reden, was alles scheiße ist und was man machen kann, damit es vielleicht ein bisschen weniger scheiße wird.
So, was macht ihr denn heute noch so?
Ich gehe jetzt nach Hause, werde was essen. Vor allem werde ich mich einfach jetzt stumpf dumm ins Bett legen, weil ich einfach sackmüde bin. Und dann werde ich entweder Godfellas weitergucken oder Im Auftrag des Teufels. Eins von beiden. Das ist so der Plan. Stranger Things haben wir gestern durchgeguckt. Ist durchgespielt, das Game. Und jetzt muss was Neues her. Du musst noch heute, ne?
Ich müsste eigentlich noch heute, aber mein Terminplan sagt...
Ah, das ist Quatsch. Schieb deinen Terminplan weg und baller dir einfach 3,5 Stunden Stranger Things rein. Mach es wirklich, Alter. Du musst das heute gucken. Das geht nicht anders.
Hast du mal das Wetter draußen gesehen?
Das ist doch scheißegal. Gestern war das Wetter auch total gut und wir haben uns trotzdem im Bett gelegen.
Perfektes Wetter, um die Gardinen zuziehen.
Ich wollte gerade sagen, war die
nie 16, hat Sommerferien auf Counter-Strike verbracht? So. Sommerferien auf Dust 2. Perfekt. Einfach Rollladen runter und los geht's. Ey. Lang.
So. Ah. Gestern 15 Uhr, Sonnenschein, Gardinen zugezogen, Stranger Things an, bums, fertig.
Ich mache gleich noch eine schöne OKF durch Wartenau.
Und ich finde es witzig, dass OKF bei dir Ortskontrollfahrt heißt, weil ich kenne OKF als oberkörperfrei.
Das habe ich die ganze Zeit im Kopf gehört.
Männers OKF, das ist ein Song von, irgendeine Punkband. So Kategorie Mülheim Asozial. ein guter Song. Wenn ich ihn finde, ich schicke ihn dir.
Letzte Frage von mir. Schon niemals oberkörperfrei auf dem Gig gespielt?
Nein, noch nie. Ich werde es auch niemals machen.
Was ist die Situation, wenn du jemanden siehst, der oberkörperfrei auf dem Gig spielt? Dann denkst du dir?
Vollidiot. Okay. Lass es einfach sein. Tu dir nicht weh, du schwitzt eh. Also dieses Argument mit, ich bin Schlagzeuger und hinter mir sind 17 Lampen, ja, scheiße.
Feine Sahne Fischfilet.
Ja, voll egal. Ja, übrigens, fick dich, feine Sahne
Fischfilet. Was ist damit eigentlich, schön, dass ich da jetzt nochmal mit anfange, ist da eigentlich jetzt nochmal irgendwas gekommen? Also
diverse Briefe von Lars Leverenz Anwalt, glaube ich.
Lassen wir es einfach mal so stehen.
Das lassen wir einfach mal so stehen. Wenn ihr wissen möchtet, worum es eigentlich um feine Sahne Fischfilet und dieses Thema geht, dann schmeißt einfach mal das Internet an.
Und geht auf den Instagram-Kanal. Niemand muss Täter sein, heißt er, glaube ich. Aber informiert euch auch bitte auch noch auf anderen Plattformen und nicht nur auf dieser einen Plattform. Das wäre total nett.
Ja, Informationen von Instagram auf jeden Fall vorsichtig genießen. Aber ja, diese Seite ist der gute Startpunkt für eine lange Google-Suche. Ja. Nehmt euch ein paar Stunden Zeit.
Genau.
Und dann kann man nochmal gucken. Ja, wir haben eine Playlist. Diese Playlist findet man auf Spotify. Die heißt Astrakulana Nachtasyl. Da wünschen wir uns immer total tolle Songs drauf, die ihr euch dann reinprügeln könnt, wenn ihr entweder die Gardinen zugezogen habt oder gedacht habt, Mensch, jetzt nach Stranger Things, da ist mein Leben so leer, höre ich mir gerne mal diese Playlist an. Wir packen da immer Songs drauf. Wenn du auch Songs auf diese wundervolle Playlist draufpacken möchtest, darfst du das gerne tun.
Das mache ich sehr gerne. Also auf jeden Fall Over the Edge von Vipers, weil das der wahrscheinlich beste Song der Welt ist. Also es ist einfach ein wahnsinnig guter Song, eine wahnsinnig gute, vielleicht sogar unterschätzte Band. Dann Leg Day von Pompoko, weil beste Kuhglocke der Welt. Arschgute Band, saulaut, mega geile Bühnenpräsenz, macht richtig Bock. Decepticon von Le Tigre. Ich glaube, muss niemand was zu sagen. Wahnsinnig guter Text, wahnsinnig gute Band, wahnsinnig guter Song.
Und nach 20 Jahren immer noch richtig tanzbar.
Alter, wahnsinnig geil.
Daniel Hüttmann?
Ich habe tatsächlich nur einen Song, weil ich die Band jetzt auf dem Festival gesehen habe und ich die vorher nicht live gesehen hatte, sondern halt immer nur... wie nennt man das denn? Digital gehört habe. Vom Blond wünsche ich mir, ich glaube, er heißt Spinazzi. Spinazzi?
Gute Band, guter Song.
Spinazzi, wie nennt man das?
Spinazzi. Wie das italienische Wort für Spinat.
Wahnsinnig gute Liveband, Alter. Was haben die geballert, Alter? Die sind auf die Bühne gekommen, Schalter umgedreht und sind vollkommen ausgerastet.
Super liebe Leute auch.
Total.
Unendlich liebe Leute.
Ja, ich bin auch danach hingegangen und gesagt, so, ey, das war eines der geilsten Konzerte, die ich seit langem gesehen habe und wurde halt direkt umarmt. Ich so, was ist denn hier los? Wo kommt das auf einmal her? So, wie süß seid ihr denn? Richtig gut.
Gut, dann wünsche ich mir einen Song von euch drauf, und zwar Rauchen mit Schlüsselkind. Finde ich fantastisch. Ich habe gar nicht erzählt, dass der Typ von Messer, der Sänger, wie heißt er?
Hendrik und O. Tremba.
Ja, war in der Jury und hat noch ein paar liebe Worte zu euch gesagt damals.
Das war sehr süß.
Ja. Das war richtig süß.
Ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich mag seine Band auch sehr gerne.
Ja, und ich finde das erste Album wundervoll. Das hat mich sofort, ach was, die gibt's ja auch schon gefühlt 15 Jahre. Was man sich selbst verspricht, wundervoller Song und passt heute so zum Wetter. Okay, Kid, es regnet Hirn.
Oh, auch gut. Und für alle, die jetzt wissen möchten, was, sag mal, rauchen und so, was, wie ist denn das live? Die können bitte alle am 22.09. in die Astra-Stube kommen. Dort spielen sie nämlich zusammen mit Get Jealous und das wird ein richtig geiler Abend, weil es auch so musikalisch
davon aus,
geil ist unterschiedlich ist.
Leute. Wenn die Bude hier abbrennt,
das wird super.
Bin ich sauer.
Das wird super. Wir werden hier alles abreißen.
Richtig.
Wer und Pop, betrunken sein.
Wer Pop und Trap will, geht aufs Reeperbahn-Festival. Alles
genau.
Andere findet in der Astra-Stube statt.
Genau. So ist es nämlich.
Gut. Hört sich jetzt auch gar nicht so an, als wenn wir jetzt gerade dich nur eingeladen hätten, um Werbung für das Konzert zu machen.
Haben wir doch ganz am Ende jetzt gemacht.
Ja.
Wir haben wirklich lange darauf hingesteuert, jetzt gute Werbung zu machen. Ich glaube, der längste Werbespot mit dem krassesten Steigungsmoment. Einfach eine Stunde lang über irgendwas faseln, um am Ende zu sagen, außerdem, eigentlich wollten wir euch nur ein Konzert anbieten.
herzlichen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Ich finde, du bist ein wundervoll eloquenter, gut aussehender Musiker und denke, so tief sind wir lange nicht mehr gegangen und auch so lang sind wir lange nicht mehr gegangen. Ja,
schön. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Ihr seid auch eloquent und wahnsinnig gut aussehend.
Jetzt musst du nichts zurückgeben, was wir nicht erfüllen.
Nee, aber es stimmt ja.
Nee, fürs Alter habt ihr euch gut gehalten.
Würde ich auch sagen.
Ja, man sieht uns die 50 nicht an. So. Dann hören wir uns nächste Woche. Mal gucken, was da irgendwie auf dem Tablett ist.
Boah, da war ich beim Splash. Ha, kann ja einiges erzählen.
Gut. Überleg dir, was du erzählen darfst und was nicht.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.